Normalerweise sagt Eddie immer Hallo, ne?
Ja.
Heute haben wir keinen Eddie. Das heißt, keiner weiß so recht, was er sagen soll.
Jetzt Hallo. Sitzen wir hier. Hallo.
Doch,
welche Folge sind wir denn eigentlich?
Was weiß man, genau. Wir wissen nicht, welche Folge es ist
ungefähr. 19. Aber,
Alice ist da.
Ja.
Die hat den Überblick.
Ja.
Und Eddie bringt ja auch immer so diese Schwingung rein, also diese positiven Vibes
eigentlich. Ja. Ne?
Von daher
ganz anders als in unserem anderen Podcast, wo Eddie immer fürs Nölige zuständig ist. Alice, du wirst bald die einzige von uns sein, die in jeder Podcast-Folge dabei gewesen ist, so wie es aussieht, ne?
Das könnte daran liegen, dass ich...
eine Folge nicht dabei.
Das stimmt, ja.
Etienne war schon mehrfach nicht dabei und Jochen ist jetzt 2 Wochen im Urlaub. Das heißt, wird wahrscheinlich auch eine Folge aussetzen.
Ich habe aber im Urlaub das Mikrofon mit und mein Rechner und
ist
meine...
Super.
Jetzt ist okay, beschreien wir es nicht. Vielleicht haben wir ja genügend Verbindung, um eine Folge während des Urlaubs aufzuzeichnen.
Es liegt am Internet tatsächlich. Das ist die große Hürde. Egal. Ja. Hätten wir die Sachen geklärt.
Das hätten wir geklärt.
Folge 19 ist es. Was ist denn auch noch?
Auch noch ist Strom in Schöneberg, weil gerade Prenzlauer Berg Stromausfall hat.
Was?
Also, ist das nicht toll, dass ich in Schöneberg wohne? Das ist auch noch ein großer Glücksfall, weil Prenzlauer Berg gerade anfängt, wieder Sachen draußen auf Feuer zu kochen. Da ist ein ganzer Stadtteil ohne Strom. Aber wie gesagt, Schöneberg ist stabil und von hier aus lässt sich senden.
Kommt das häufiger bei euch vor?
Das ist Berlin, ne?
Vielleicht zukünftig. Mal gucken, was der neue Senat so wird, ne?
Die können keinen Flughafen bauen, die können keine richtigen Wahlzettel in die richtigen Wahllokale legen. Was könnt ihr denn eigentlich darüber?
Sie enteignen Wohnungen, habe ich gehört.
Ach, Wohnungen enteignen könnt ihr. Das ist noch nicht gut. Durch, ist noch nicht durch.
Mal schauen.
Vielleicht
ja?
Bald.
Also, hast du die Koffer schon gepackt, Alice?
Ja, so halb eigentlich schon, aber jetzt ist
Nehmen
es
die dir deine ganzen Wohnungen weg, Alice?
Meine ganzen Wohnungen werden mir weggenommen, das wird ganz hart. Nee, was ich ja mittlerweile auch habe, jetzt wohne ich hier schon wirklich lange, ne? 17 Jahre fast, 16, 17. Man nölt sich so durch, man nörgelt sich so durch. Und es hat aber auch immer so ganz viel dies Berlin, wo ich sage, das ist auch gut. Mag's auch. Ich mag das auch mittlerweile. Und was auch hat, ist, und das hat mir neulich ein Polizist erzählt, einfach eine wahnsinnig schlechte Aufklärungsrate von vermissten Fällen. Da musste ich so dran denken, was wir heute vorhaben, ne, Georg? Das ist
überall, ne? Also allgemein vermissten Fälle sind, ich habe neulich das Thema kam auf, weil es einen sehr spektakulären vermissten Fall in den USA gab in den letzten Wochen. Und die Leute sich beschwert haben, warum ist denn so viel Publicity für diesen vermissten Fall, aber nicht für x andere vermissten Fälle und so weiter und so fort? Müssen wir nicht ins Detail gehen, warum diese Diskussionen losgetreten haben. Der Punkt, den die meisten dabei übersehen haben, ist, dass die absolute Mehrheit aller vermissten Fälle null Presse bekommt. Es gibt fast keinen vermissten Fall, der Presse bekommt, weil es so unfassbar viele sind. Ich glaube, zurzeit sind mehrere hunderttausend, glaube ich, die in den USA als vermisst gelten. Wobei diese Definition von vermisst halt auch, glaube ich, ist beim Minderjährigen, dass der Erziehungsberechtigte den Aufenthaltsort nicht kennt, was halt super leicht passieren kann, ne? Wenn derjenige einfach abhaut und sagt, ich wohne jetzt bei meinen Kumpels, ich habe keinen Bock mehr auf meine Eltern. Und ansonsten weiß ich gar nicht, wer die Referenz für vermisst ist. Verwandte, trotzdem die Eltern, wenn du mit 25 verloren gehst oder dich nicht mehr irgendwo meldest, nicht mehr zur Arbeit kommst. Und es gibt halt, der überwiegende Teil ist freiwillig weg. Die sind einfach untergetaucht, weil sie, keine Ahnung, gesucht werden oder irgendwelchen halbseidenen Kram gemacht haben oder keinen Bock mehr auf ihren Job hatten oder auf Studium und so weiter und so fort. Ja.
Oder zum Beispiel, weil heute in Berlin nach der Corona-Phase das erste Mal das Berghain wieder aufmacht. Ich glaube, da gibt es dann auch viele Vermisste, die so auf der Warschauer Straße abhanden kommen oder in der Ecke dort. Naja, also unser Vermisstenfall heute, und darum wird es sich nämlich heute auch drehen, das handelt sich dabei um Mary Day. Und das ist ein Fall, lieber Georg, herzlichen Dank dafür. Ich würde ja am liebsten immer vorlesen, was du so schreibst. Du schreibst ja immer so kurz.
Ach so, ja, die Zusammenfassung. Ich habe so ein paar Fälle mir angeguckt und dann so kurz Zusammenfassung für Alice geschrieben.
Also für unsere geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist ein Traum, was Georg so zusammenfasst. Da steht vieles drin, wo man wahrscheinlich hier dann immer ab 18 klicken müsste. Aber jedes Mal, wenn ich ein so ein Ding durchlese, habe, liege ich erstmal vor Lachen unterm Tisch und denke, ich habe ein Bild. Ich habe ein drastisches Bild und das schafft Georg in 10 Zeilen. Wenn ich das jetzt vorlese, brauchen wir die Folge nicht mehr zu machen.
Ja, ich spoiler da mal
ziemlich viel, ne? Ja, genau, das ist ja auch gut für mich. Deshalb muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich es für die anderen nicht so laut sage. Aber der Mary Day-Fall, der geht ganz eindeutig auf Georgs Kappe. Und ich war erst so ein ganz kleines bisschen, dachte ich so, ach, das sind aber wenig Quellen. Und was heute dazu kommt, ist, dass die Quellen, die da sind, offenbar von CBS, und das ist die Hauptquellen der CBS, auch immer mal wieder weggelöscht werden. Deshalb habe ich die wunderschöne Doku, die ich da auf YouTube gefunden habe, nicht mehr wiedergefunden. Und die gibt es aber jetzt, weil fleißige Menschen, die im Internet aktiv sind, immer sagen, sie ist weg, die mache ich aber jetzt wieder neu. Und da mache ich die nur als Audio und dann links gedreht und dann nochmal so, dass das rechtlich wieder einen Moment da drin ist.
Hatte ich dir nicht direkt den CBS-Link geschickt?
Den hattest du geschickt und bei CBS war es auch nicht mehr. Ich habe es aber dann geschafft, aus einer jeweils 9-minütig gestückelten Audioformat-Doku das ganze Ding wieder zusammen zu wursteln. Plus mehrere Artikel der Daily Mail, die ja so die weltweite Bildzeitung ist. Da darf man jetzt, mit den vier großen Buchstaben, muss man jetzt immer nicht so ganz genau glauben, was die da so schreiben. Aber das Ding ist der Hammer. Und ich habe jetzt, Georg, ich hoffe, das ist in deinem Sinne eine Vorgehensweise, die ist so ein bisschen zweigeteilt. Weil das so ein Gewurstel ist mit dieser Mary Day, die wir heute kennenlernen, und weil das alles so unglaublich ist und weil es da Wendungen gibt, das ahnt man nicht. Also man denkt, was? Jetzt ist es doch vollkommen klar und dann ist alles wieder plötzlich unklar. Und dann ist es wieder anders und dann ist es irgendwie, sind da wahnsinnig viele Jahre zwischen den Dingern, habe ich etwas getan, nämlich habe einmal eine grobe Zeitleiste durchgeschrieben, sodass wir erstmal einen Überblick bekommen, was überhaupt passiert ist und was überhaupt getan wurde und in welchen Abständen. Mhm. Und dann habe ich das Ganze nochmal aus Ermittlersicht.
Ja, das ist so eine Sache, das müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen kurz erklären. Wir können sowieso die Zeit mal nutzen. Wenn Etienne nicht dazwischen quatscht, haben wir ein bisschen mehr Zeit.
Super, und Jochen ist gerade vollkommen paralysiert, der redet auch
bisschen,
nicht.
Nee, wo du gesagt hast, dass es ein bisschen komplex wird, habe ich ein bisschen Schiss gekriegt gerade. Ja. Das heißt, ich aber hoffentlich komme ich doch mit. Das
ist so der Jochen, der ist so wie paralysiert, ne? Und also wir Alice und ich sind quasi diejenigen, die sich zusammen die Fälle aussuchen. Das ist oft ein Fall, den nur einer von uns zunächst kennengelernt hat und dann quasi dem anderen vorschlägt und überlegen, wollen wir den machen oder nicht. Und manchmal sind es auch Fälle, die wir beide kennen, wie zum Beispiel den Fall, auch wenn ich letzte Folge nicht dabei war, mit Jonestown, weil das jetzt so ein berühmter Fall ist. Wobei man sich streiten kann, ob der eigentlich unter True Crime fällt. Ja, grundsätzlich schon, weil auch Verbrechen begangen wurden. Ja. Das kann man eigentlich bei fast allen Fällen sagen. Ne? Also auch bei Dingen, die nicht unbedingt im True Crime unterkommen. Und ja, also solche Fälle haben wir. Und dann haben wir halt so Dinge wie das, was ich gerade gefunden habe. Und eigentlich haben wir gesagt, wir möchten mehrere Dinge immer für unsere Fälle geltend machen oder dass die für unsere Fälle gültig sind. A, dass es überhaupt ein Kriminalfall ist. Mhm. Sprich, nichts, wo unsicher ist, ob ein Verbrechen begangen wurde. Nehmen wir mal an diesen Fall von Elisa Lam, die verschwunden ist, diese Schülerin oder Studentin, die in diesem berühmten Hotel verschütt gegangen ist, dann tot aufgefunden wurde. Ist schwierig, das als True Crime zu machen, weil, also laut dem, was ich glaube, sehr wahrscheinlich kein Verbrechen überhaupt vorliegt. Das ist schon mal die eine Sache. Die nächste Sache ist, dass wir Verbrechen haben wollen, die aufgeklärt wurden. Das ist halt auch immer mit zweischneidig zu sehen.
Das ist super, wenn man so ein Ende zu haben, Georg.
Es kann halt auch gut sein, dass wir irgendwann feststellen, unsere Aufklärung, die wir geglaubt haben, war nicht die richtige, die war falsch. Mhm. Und es stellt sich raus, jemand, der schuldig gesprochen wurde, war unschuldig oder umgekehrt. Mhm. Und dann haben wir noch gesagt, wir wollen eigentlich immer die Erzählweise relativ strikt chronologisch begleitend die Hauptperson, also in den meisten Fällen einen Täter, machen. Das geht aber nicht immer gut. Nicht bei allen Fällen funktioniert das gut. Bei dem heutigen Fall nämlich nicht. den heutigen Fall aus mit der Kamera über der Schulter der entsprechend vermissten Person begleiten würden, dann würden wir einen Großteil dessen vorwegnehmen, was eigentlich spannend und interessant an dem Fall ist. Und, das Letzte, was wir noch haben, ist halt, wir sind uns immer so ein bisschen uneinig, was so Verbrechen betrifft, die so spezielle Arten von Verbrechen sind. Amokläufe zum Beispiel haben wir bisher noch nicht gemacht und bin ich mir auch noch nicht sicher, ob wir da jemals welche machen wollen und werden. Und dann eben der letzte Schritt, so politische und Terrorismus ist halt auch immer so ein, sind sehr, sehr zwei- und dreischneidige Themen und wo wir uns auch noch nicht so sicher haben. Wir haben auch viel drüber gesprochen, weil es da auch unfassbar interessante Fälle gibt, die die Kriminalgeschichte eines Landes nachhaltig, gerade Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel, München 72 und alles, was dann folgte, beeinflusst haben. Aber das geht dann schon in eine andere Richtung als zu dritt lustig über irgendwas plaudern. Da könntest du vermutlich so ein 10-teiliges Special machen, wo du überhaupt erstmal die Vergangenheit aufarbeitest und die Hintergründe, bevor du loslegst. So.
Genau.
Das also als kleines Ding vorweg, was wir für die heutige Folge mitnehmen bei den ganzen Bedingungen, die wir haben, ist, das ist ein Fall, den ich durch Fernsehen gefunden habe, durch das Binge-Watchen von 48 Hours, also CBS Crime-Doku-Serie heißt 48 Hours und Alice vorgeschlagen habe und wo wir heute ein bisschen was gegenüber unserer normalen Herangehens- und Erzählweise ändern. Und ich glaube, es ist ein spannender und interessanter Fall. Ich glaube, der zweite so Vermisstenfall in dieser Art, den wir haben. Oder dritte sogar? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Der Imposter war einer. Mhm. Haben wir noch einen? Weiß ich nicht. Egal.
So. Mir fällt gerade was auf, liebe Leute.
Ja.
Ich hoffe, es ist okay für euch, wenn ich mir ganz schnell noch aus dem Kühlschrank ein kaltes Bier nehme.
Oh, das mache ich auch.
Das kannst du machen, Jochen.
Warte, ich bin ganz nervös.
Wir quasseln währenddessen ein bisschen. Hol dir dein Bier, wir quasseln währenddessen ein bisschen weiter.
Ich habe es nämlich
eben vergessen. Ich würde mir auch gerne ein Bier holen, Georg. Kannst du alleine quasseln?
Soll ich alleine weiter quasseln? Gut, dann quassel ich alleine weiter und ihr beide holt euch ein Bier.
Das ist ein Traum. Mit dir zu arbeiten ist einfach ein Traum, Georg.
Hervorragend. Ja, dann kann ich ja vielleicht noch ein bisschen kurz was dazu sagen, was so meine Schwierigkeit mit bestimmten Arten von Kriminalfällen ist. Es ist natürlich so, dass man immer Kriminalfälle hat, in denen es jemanden gibt, der schuldig ist. Und es gibt immer Leute, die schuldig sind und die so ein gewisses Interesse daran haben, dass man sich ihren Namen merkt, mal so vereinfacht gesagt, ne? Und es gibt allerdings so Fälle, bei denen das so eklatant und auffällig ist, wo man sich halt fragt, ist die reine Berichterstattung über einen solchen Fall, ich rede gerade wieder nochmal kurz, ich habe diesen Gedanken zu Ende geführt,
ja,
mit dem Thema, welche Arten von Fällen ich nicht so gerne mag, und habe gesagt, dass halt es immer so ist oder bei vielen Fällen so ist, dass den Tätern gerade bei Morden und gerade bei mehreren Morden Aufmerksamkeit recht ist, in einem gewissen Maß und sie irgendwann auch unvorsichtiger werden und so weiter und so fort und quasi erwischt werden wollen. Und dann gibt's welche, die gerade bei diesen Spree-Killings, also bei den Tötungen, wo viele Personen in einem ganz, ganz kurzen Zeitraum oder gleichzeitig getötet werden, die es mehr oder weniger nur der Aufmerksamkeit halber machen. Und wenn man zynisch sein möchte, kann man sagen, der beste Weg, berühmt zu werden, ist nicht Germany's Next Topmodel oder Such den Star oder DSDS oder wie auch immer die ganzen Sachen heißen, sondern erfolgreich viele Leute auf einmal umzubringen. Das wird dir mit Sicherheit Presse geben. Und das ist halt so eines von den Dingen, wo ich halt sage, ich weiß dann nicht, ob wir das irgendwann in Zukunft mal machen werden, solche Fälle. Und wenn ja, wie wir die rangehen werden. Im Moment bin ich ganz froh damit, dass wir genügend Fälle haben, wo das noch nicht notwendig ist.
Ja, bei deiner Liste, Georg, haben wir noch 2024. Ja.
Müssen wir mal
bei
gucken.
Ich habe da auch eine ganz geheime Liste.
Ja.
Da werden wir, glaube ich, genug Auswahl haben und ansonsten.
Ich schaue halt so gerne und höre so gerne so True Crime Podcasts und sehe solche Serien und Filme. Es gibt auch mittlerweile gute YouTube-Channels, die Fälle aufarbeiten und in einer richtig guten Art und Weise. Ich glaube, seit es Drohnenkameras gibt, ist es so vieles leichter, Footage zu bekommen. Vor irgend so ein Flyover über irgend so einen Wald, der 2 Minuten lang ist und schon hast du eine halbe Doku-Folge fertig.
Also diese Überwachung ist für uns ein Traum, ne?
Das kann man einfach das ist gar nicht um Überwachung, da geht es jetzt nur um Schnittszenen für die Dokus, ne?
Ja.
Dann ging irgendwer im Wald von Monschau verloren, 15 Minuten Drohnenflug über den Wald in der Eifel und schon brauchst du eigentlich nur noch 2 Passbilder und du hast eine Serie, eine Folge fertig. Ja. Und da ich das sowieso so gerne mache und mir die ganzen Sachen aus Spaß an der Freude anschaue, dachte ich mir, irgendwann könnte ich das immer in produktive Wege umleiten und mir zumindest, wenn ich gerade am Rechner bin und nicht irgendwie im Bett liege und die Sachen gucke, ein paar Notizen machen und die eintragen.
So. Eine Frage zum Binge-Watchen von True Crime-Serien. Mhm. Irgendwann merke ich das bei mir, kommt der Punkt, dann habe ich so eine Überdosis davon. Dann muss ich da mal runter, mich so einen kleinen Entzug geben, bevor es dann wieder weitergeht. Weil teilweise finde ich es dann auch sehr anstrengend und sehr oftmals, ja, je nach Fall, sehr hart.
Finde ich gar nicht. Geht mir nie so, ehrlich gesagt.
Also ich habe das in der Hardcore-Recherchephase so, dass ich dann nur noch Fakten sammle. Also dann
bei Recherche, glaube ich, geht das schnell so, dass einem da der Kopf übergeht, oder?
Nö, das finde ich eigentlich dann besonders einfach. Aber ich habe ja schon zugegeben hier in diesem Podcast, dass ich dann zwischendurch auch so The Real Housewives of Beverly Hills zur Entspannung gucke und Unter Deck oder ich habe einen kleinen Hund, der furzt aufs Sofa und wir müssen wahnsinnig lachen, weil er doof gucken kann und so eine Sachen. Also Jochen, ich kann das total nachvollziehen, dass man sich überdosieren kann damit.
Aber diese Real Housewives.
Die kannst du nicht ab, ne?
Ich kann es nicht ertragen, weil meine Frau guckt das auch.
Grüße an deine Frau.
Und ich denke so, da sind völlig irre Frauen, die streiten den ganzen Tag, treffen sich aber wieder, um wieder zu streiten und das den ganzen Tag, weil die nichts zu tun haben, die haben keine Probleme, die sind einfach nur völlig irre, krank, oh Gott, egal.
Aber da kann ich dir jetzt helfen, denn jetzt gleich hast du es mit hier richtig Problemen zu tun, die streiten sich auch den ganzen Tag, aber die haben wirklich Probleme. Also insofern gibt es insofern jetzt deine Entlastung von Real Housewives of Beverly Hills. Und ich glaube, wir steigen mal ein, ne?
Ja.
Mary Day wird, um die geht's heute, sie wird am 19. Februar 1968 in Little Falls, New York, als Tochter ihrer Mutter Charlotte, geborene Pressler Day, und ihres Vaters Charles Day geboren. Sie ist die älteste ihrer beiden Schwestern Kathy und Sherry. Wir merken uns, die Schwestern Kathy und Sherry, die werden wir noch erleben. Mary Day und ihre beiden Schwestern haben keine leichte Kindheit. Die sind ständig in Pflegeheime reingekommen, Kinderheime rein, wieder raus. Ihre Mutter, Charlotte, hat keine wirklichen Kompetenzen in der Versorgung gezeigt. Ne? Also in frühen Jahren konnte die Mutter sich nicht gut kümmern und so ging das immer rein und raus in irgendwelche Kinderheime. Und irgendwann, als die Mädchen in Pflegefamilien sind, lässt sich Charlotte Day von ihrem Mann Charles scheiden und heiratet erneut, und zwar einen Mann namens William Hool. Hool ist ein Soldat der United States Army, meldet sich da und so schafft es 1976, Charlotte, weil die Familienverhältnisse pro forma irgendwie stabiler sind und die Behörden das auch so anerkennen, das Sorgerecht für Mary und Kathy wiederzuerlangen und sie dauerhaft aus den Pflegefamilien bzw. den Einrichtungen zu holen. Jetzt zieht die Familie 1978, weil Holes, der neue Stiefvater dieser Mädchen und der neue Gatte von Charlotte, ständig anders stationiert wird, ziehen sie nach Hawaii. Zu dieser Zeit wird Sherry, das ist Marys kleinere Schwester, von ihrer Pflegefamilie adoptiert, also die geht nicht zurück in die Familie und das damit von den beiden Schwestern getrennt. Also die Schwestern werden getrennt, da ist die Kleine, die in die Adoptionsfamilie geht, die Sherry, die ist 6 Jahre alt. Jetzt bekommt die Mutter Charlotte zusammen mit dem William Hole, dem Soldaten, zwei weitere Kinder, und zwar zwei Jungs, Billie Jean und William Jr. Das sind also so Halbbrüder dann sozusagen von den in der Familie nun lebenden Kindern. Kathy und Sherry ist ja adoptiert, die ist nicht da, und Mary. In dieser Zeit, rund um den 1978, kommt der leibliche Vater Charles Day, von dem sich die Charlotte hat scheiden lassen, bei einem Unfall ums Leben, einem Autounfall, und hinterlässt Mary und Kathy sowohl ein Erbe, das ausgezahlt werden soll, wenn die Mädchen 18 sind, also seine leiblichen Töchter, als auch eine Versorgung über solche Waisenrenten, Halbwaisenrenten, Fürsorgeschecks. Das sind Schecks, die landen bei Charlotte und bei dem William, dem neuen Stiefvater, und können bar eingelöst werden. Wir merken uns das mal.
Mhm. Ja, ich habe so eine Ahnung.
Hast du eine Ahnung? Aber
Sherry ist doch auch noch seine echte Tochter gewesen.
Sherry war seine leibliche Tochter, genau.
Aber die kriegt nichts davon, weil sie adoptiert wurde.
Die wurde adoptiert und damit hat sich, weil sie legal adoptiert wurde, auch jeglicher Anspruch getilgt, weil sie jetzt ja nur neue Eltern hat, die zuständig sind und der leibliche Vater insofern keine Rolle mehr spielt. Also das scheint eine rechtliche Sache so zu sein, dass sie da komplett clean raus ist, beziehungsweise keine Ansprüche mehr an ihren ehemals leiblichen Vater
hatte. Auch ein irres Setting, oder? Also nicht nur, dass der Vater weg und dann tot ist, sondern dass es drei Geschwister sind, von denen eins in eine Pflegefamilie kommt und dort bleibt, weil die Eltern oder Mutter nicht als fit erachtet werden, Kinder zu haben. Diese Mutter, die nicht fit erachtet wurde, Kinder zu haben, dann aber, nachdem ihr eins weggenommen wurde und adoptiert wurde, zwei weitere hat. Mhm. Klingt nach der beste Grund oder die beste Voraussetzung für ein richtig schönes Familienleben.
Später wird ein Polizeibeamter sagen, die Schilderungen, die er von den Schwestern erhielt, die dann später vernommen wurden, waren so, dass er zu dem Schluss kam, diese Familie ist dysfunktional und da können wir jetzt schon mal nicht zu viel verraten, das ist die deutlich. Ne? Da ist wirklich, da ist ein Chaos, die von früh an los mit rein ins Heim, raus aus dem Heim, auch immer wieder die Behörden, die auch sagen, okay, wir schicken die wieder zurück, wir holen die wieder her, wir holen die wieder raus, passiert wieder was, wir gucken weiter, wie es weitergeht.
Aber noch hat sich der neue Stiefvater oder der neue Vater nichts zu Schulden kommen lassen, so in unserer Story, ne? 78?
Ja, so richtig, 78 hat er noch nicht, zumindest ist er noch nicht polizeiauffällig geworden, aber es scheint in den Aussagen später von der Kathy und von der Sherry im Vorfeld auch schon die Rede zu sein von nicht so einer hohen Sympathie der Kinder gegenüber diesem Mann, denn zumindest Kathy und Mary, unsere Hauptdarstellerin heute, und Kathy unterhalten sich darüber als Kinder bereits, dass ihr Erbe dieses leiblichen Vaters Charles, das ist in ihren Gesprächen immer ihr großes Ziel. Und sie sagen, das ist unser Fluchtplan, wir müssen dieses Geld kriegen und dann hauen wir hier ab. Dann, damit wir hier rauskommen aus dieser Familie. Und da sie sich natürlich nicht laut darüber unterhalten können, weil auch das offenbar schon zu Schwierigkeiten führt und das Regiment dort in der Familie auch recht streng ist und der Ton sicherlich nicht so liebevoll und freundlich, wie wir das aus unseren Familien kennen, entwickeln die ein Codewort für dieses Erbe. Und das nennen sie Mohawk. Mohawk, weil in der Gegend dieser Fluss fließt, der dort der Mohawk heißt. Also sie benutzen das Codewort Mohawk, diese kleinen Mädchen, muss man sagen, ne? Wenn sie sich darüber unterhalten, wie sie mit dem Geld, das sie von ihrem leiblichen Vater zu erwarten haben, was sie mit dem Geld machen, damit sie abhauen können.
Wie alt waren die da nochmal, also ungefähr?
Also 10, ungefähr, ne? Um die 10. Die Kathy ist 3 Jahre jünger als die Mary.
Ich frage nur deshalb, weil ich weiß nicht, wann ich in meinem Leben das erste Mal das Wort Erbe überhaupt bewusst in den Mund genommen habe. Ja. Von daher.
Na gut, aber wie viele deiner Väter sind gestorben? Nicht so viele, ne?
Ja, okay, aber ja, das stimmt.
Aber Jochen, das sehe ich genauso. Diese Idee, einen Fluchtplan zu entwickeln, den hat man vielleicht als Kind auch mal aus Spaß. Also ich bin mit meiner Schwester auch mal dramatisch mit 2 Koffern in der Hand, standen wir vor der Haustür, weil es das falsche Mittagessen gab. Ne? So, und dann haben wir gesagt, so, wir gehen.
Moment, was gab es denn da?
Kann sich noch Eier mit Senfsoße.
Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es muss ein Eintopf gewesen sein, weil wir hassten Eintöpfe. Mein Vater liebte die. Und ab und zu kochte meine Mutter dann für meinen Vater, den sie wiederum sehr liebte, mal einen schönen Bohneneintopf und wir so, bläh. Ja. Gab keine Pommes.
Wir ziehen aus.
Hütsch hinaus, ja. Wir gehen. Ne? Das haben wir aber wirklich, und dann fiel uns irgendwie, wussten wir auch nicht so richtig, wohin, und dann haben wir das.
Und dann kam noch, aber Moment mal, es gibt doch Nachtisch, so. Und dann alles klar, wir kommen wieder. Genau,
ach komm, gib Pudding mit Pflaumen, alles klar. Ne? So. So wird das da nicht gewesen sein. Also wir können uns schon mal ungefähr ausdenken, dass das ein höherer Leidensdruck war als der falsche Eintopf, den die Mädchen da hatten. Ich glaube schon.
Wenn Kinder als größten Traum haben, wegzukommen von ihren Eltern mit 10 könnte und 7.
Sein. Könnte sein, ja. Da ist nicht alles Sahnepudding, und so war es da auch nicht.
Vor allen Dingen, dass sie schon erkennen, ja. das macht es noch trauriger.
Total.
Es gibt ja noch die Situation, dass Kinder halt in einer schwierigen Situation sind, aber noch nicht begreifen, dass diese Situation anders sein könnte, zum Richtig. Beispiel mit anderen Eltern. Aber die begreifen das schon mit 10 und 7 und haben als größten Traum, Geld zu nehmen, um wegzukommen von ihren Eltern mit 10 und 7 Jahren. Die sind zusammengenommen noch nicht mal volljährig.
Vielleicht auch, weil sie vorher schon öfter mal da raus sind und öfter wieder da rein sind.
Stimmt,
ne? Wir
stimmt,
wissen ja alle nicht, was haben die irgendwie da erlebt, dass sie in Heime kamen. Das ist alles nicht so ganz klar. Da wird auch nicht so sehr viel drüber geredet. Manchmal ist ja auch der schlechte Standard für Kinder so, dass sie sagen, ja, so ist es nun mal bei uns. Und das wird gar nicht so sehr thematisiert. Beschweren werden sie sich nicht haben dürfen. Allerdings wird im Dezember 1980, und jetzt gehen wir weiter in der Timeline, Mary aus der Obhut ihrer Mutter und ihres Stiefvaters rausgenommen und in staatliche Fürsorge gegeben, weil entdeckt wird, dass William Howell, der Stiefvater, Mary körperlich misshandelt, und das nicht gering. Also der ist Soldat, der ist in Kampftechniken unterrichtet, der hat anscheinend echt Probleme mit seinen Affekten. Und wenn ein Kind rausgenommen wird, weil es körperlich stark misshandelt wird, wird es Spuren gegeben haben, die entdeckt worden sind. Das heißt, wir haben es hier nicht mehr zu tun mit einmal eine Latschen, was auch schon scheiße genug ist. Excuse my French. Aber da muss es tatsächlich Verletzungen gegeben haben, sodass die Polizei kommen musste. Und das wurde auch polizeilich aktenkundig. Die Familie lebt zum Zeitpunkt dieser Misshandlung noch auf Hawaii. Und zieht dann nach Seaside in Kalifornien, nachdem Williams Basis dorthin wechselt, seine Militärbasis dorthin wechselt. Mary wird so lange in der Fürsorgeeinrichtung auf Hawaii zurückgelassen, wird aber ein paar Monate später wieder rausgenommen aus dieser Fürsorge und zum Leben mit dem Rest ihrer Familie wieder nach Kalifornien geschickt. Also auch die Fürsorgebehörden sind da recht, ich sag mal, sportlich damit, das Kind auch wieder zurück in diese Familie zu geben. Und das passiert. Jetzt sind wir im Juli 1981 und Mary verschwindet auf mysteriöse Weise aus ihrem Haus, ihrem Familienhaus in Kalifornien. Ihre Eltern zeigen sie nicht als vermisst an und fast niemand aus ihrer Familie weiß, außer ihrer Familie weiß, dass sie weg ist. Ich mache jetzt einen groben zeitlichen Ablauf, damit wir einmal die Grundlagen kriegen. Viel später, 13 Jahre später, 94, reicht ihre Schwester Sherry, das ist die, die adoptiert wird und nicht mehr in der Familie lebt, eine Vermisstenanzeige ein. Aber bis dahin sind 13 Jahre vergangen und bis dahin wird da nichts untersucht in dieser Familie. Also 81 verschwindet das Mädchen, es wird nichts untersucht, 13 Jahre später die familienferne Schwester gibt eine Vermisstenanzeige auf. In diesem Zeitraum werden auch Marys Foto und Informationen anschließend an das Nationale Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder geschickt. Die wiederum erstellen ein altersgereiftes Bild, das zeigen soll, wie Mary 1999, als die tätig werden, im Alter von 31 Jahren aussehen könnte. Also wir machen jetzt mal ganz kurz hier gewaltige Sprünge.
Das ist übrigens auch diese Age Progression, das ist ja auch keine exakte Wissenschaft. Nee, das ist ja
genau.
Mehr oder weniger, du guckst dir ein Gesicht an und sagst, ja,
genau.
Machen wir hier ein paar Falten, hier ein paar Falten.
Und das kennen wir von einem ganz berühmten Fall, der ewig und immer wieder durch die Presse geht, fällt euch auch bestimmt dazu ein. Das sind diese Madeleine, ne? Diese Maddie, der Fall.
Maddie McKenna, ja.
Ja, wo es auch immer wieder diese Bilder gab, wie sieht die jetzt wohl aus? Und das ist ja relativ spekulativ.
Das Krasse, um jetzt nochmal kurz einzuhaken, ist, 81 verschwindet die.
Ja.
80 ist sie den Eltern weggenommen worden, weil der Vater gewalttätig gegenüber ihr war.
Richtig.
und wieder zurück, also von Hawaii nach Kalifornien bewegt worden oder gebracht worden,
ja,
zu ihrer Familie. Es hat niemand danach nochmal nach dem Rechten geschaut?
Nein, niemand hat nach diesem Kind geguckt und niemanden hat dieses Kind interessiert und niemandem ist dieses Kind aufgefallen. Und das lag unter anderem daran, das werden wir heute auch noch hören, auch die Ermittler haben später nichts rausbekommen, das Kind war nicht mal in der Schule angemeldet. Also nur, wenn ich irgendwie über jemanden was rausbekommen will, kann ich ja wenigstens gucken, wo war denn der in der Schule? Das kann
weißt du, was, nicht rausbekommen. Was sein kann? Dass das ein Staatsgrenzenproblem ist.
Möglicherweise.
Wenn sie ursprünglich in Hawaii war und dann das Jugendamt in Hawaii zuständig war, die sagen, wir schicken sie jetzt nach Kalifornien und diese Übergabe nicht funktioniert. Es ist ja nicht der einzige Fall, in dem das Überschreiten von den Bundesstaatengrenzen dazu geführt hat, dass irgendwelche Verbrecher über Ewigkeiten nicht geschnappt werden konnten. Das kann sein.
Wir merken uns, und das kennen wir aus vielen anderen Fällen auch schon, Staatsgrenzen zu überschreiten scheint ziemlich glücklich zu klappen in den USA, wenn irgendwelche Dinge nicht rauskommen sollen. Also das scheint schon mal eine Möglichkeit zu sein. Und dann ist es natürlich auch noch so, dass diese Militärtätigkeit des Stiefvaters viele Umzüge beinhaltet. Das heißt, das Kind wird wahrscheinlich gar nicht, auch die anderen Geschwister gar nicht ständig irgendwo Fuß fassen können, weil schon wieder umgezogen wird in einen anderen Ort. Und das muss ja gar nicht außerhalb eines Staates sein. Da reicht es ja schon, wenn ich die Stadt wechsle, da muss ich als Kind ja ständig von vorne anfangen. In einer neuen Schule und so weiter und so fort. Also da ist ganz, ganz viel geboten. Sherry, ihre von der anderen Familie adoptierte Schwester, spricht nun also auch mit der Polizei über Marys unruhiges Leben, von dem wir auch gerade gesprochen haben vor ihrem Verschwinden, zum Beispiel von ihrer Zeit in den Pflegefamilien. Es gibt dann später eine offizielle Untersuchung ab 2002, also 3 Jahre nachdem dieses altersgereifte Bild von der Organisation gedruckt wurde und entwickelt wurde. Es wird offiziell untersucht und Ermittler finden nach 1981, nach dem Verschwinden dieses Kindes, keine Spur von diesem Kind. Sie finden nichts. Niente, nada. Das liegt unter anderem daran, dass ihre Familie die einzigen Leute sind, die von ihrem Verschwinden wissen. Die Nachbarn werden später befragt, die können sich kaum an die Familie erinnern und ganz sicher auch nicht an Mary. Wie gesagt, ist sie auch nicht in der Schule angemeldet, während sie in Seaside lebt. Und jetzt gucken wir auf 81, was ist denn da passiert, warum ist denn die überhaupt weg? Was es könnte denn da los gewesen sein? Also laut Kathy, ihrer Schwester, die später interviewt wird, wird Mary eines Nachts im Jahr 1981 vermisst. Und zwar an einem Abend, als sie, die Kathy und Mary, zu Hause gelassen werden, während William Hole, der Stiefvater, die Mutter Charlotte und die beiden Halbbrüder auswärts zum Abendessen gehen.
Ach, die gehen essen und lassen die beiden Mädels da.
Mit der halben Familie. Gedacht, ne?
Alter.
So.
Aber vielleicht gab es da, gab's da wieder Eintopf und die haben gesagt, nee, wir kommen nicht mit.
So viel bei
weiß
uns
man ja nicht.
Hause, wo es so schlimm war.
Wollen wir erstmal nicht immer nur das Böse vermuten, würde ich sagen.
Wir gehen jetzt kurz zu Meckes. Nee, Meckes wollen wir nicht. Wir bleiben hier. Zack.
Ja, ich hatte da auch schon eine Idee dazu und das Kopfkino geht dann schon los, ne, wenn die leiblichen Söhne dann mit dürfen. Das könnte ja so eine Option sein und die beiden Schwestern bleiben zu Hause. Jedenfalls kehren die zurück nach dem Essen. Charlotte, ihr Mann, die beiden, der William Hole, ihr Mann, Stiefvater von Mary. Und als sie zurückkehren, sieht William Hole, dass sein geliebter Hund in der Küche gerade dabei ist zu sterben. Also dieser Hund krümmt sich da auf dem Küchenboden. William wird extrem wütend und beschuldigt Mary an dem Abend sofort, sie habe den Hund vergiftet und beginnt dieses Mädchen zu schlagen. Und zwar nicht einfach so zu schlagen, wir kommen später nochmal drauf, was der da genau getan hat. Er hat nämlich später auch eine Aussage gemacht. Kathy sagt später in einem Verhör im Jahr 2003, dass William, der Stiefvater, unendlich anfängt zu schreien und dass sie Angst bekommt, also sie ist ein kleines Mädchen, ja, wir müssen immer nur bedenken, das sind kleine Mädchen, und sie sagt, die Hölle bricht los. Sie sagt, sie erinnert sich, dass es einen Kampf gegeben hat zwischen Mary, der 13-jährigen Mary, und William Holtz, und könne sich daran erinnern, wie Mary geschrien hat. Kathy sagt auch, als sie Mary das letzte Mal sieht in dieser Familie, fließt Blut aus ihrem Mund. Also sie habe gesehen, dass sie aus dem Mund geblutet habe. Und danach sieht sie ihre Schwester folgerichtig auch erstmal nie wieder. Denn am nächsten Morgen ist Mary spurlos verschwunden. Kathy fragt ihre Mutter, was mit Mary passiert sei. Und ihre Mutter Charlotte sagt, Mary sei weggelaufen, wie so oft schon. Und die ist tatsächlich vorher oft weggelaufen. Das kann man sich vorstellen, wenn es in der Familie so rund geht wie in dieser, dass man da öfter mal die Beine in die Hand nimmt und sagt, ich hau hier mal ab, wird mir zu viel. Danach, sagt Kathy, habe die Mutter den Namen ihrer Schwester Mary nie wieder erwähnt. Also mit dem Zeitpunkt des Verschwindens wurde nie wieder über Mary gesprochen. Und über die Jahre, jetzt haben wir diese 13-Jahres-Lücke, bevor es weitergehen kann, scheint auch ihre Existenz innerhalb der Familie zu verblassen. Es wird verboten, über sie zu reden, sie wird nicht erwähnt, und es scheint fast so, als ob Mary Day nie wirklich da gelebt hätte. Also sie wird sozusagen getilgt aus der Familienerinnerung.
Aus den Fotos rausgeschnitten, aber wahrscheinlich gibt es gar keine Familienfotos.
Tatsächlich werden wir später erfahren, dass die Fotos von Mary Day, die Familie hatte, vernichtet wurden, ebenso wie ihre Kleidung. Also die haben tatsächlich dieses
jede Spur
entfernt. Nachdem Mary also jetzt vermisst wird, also zieht die Familie nach New York relativ zügig, und jetzt besucht die Sherry, die adoptierte Schwester, die Familie, die kommt zu Besuch, und sie bemerkt, dass Mary nicht da ist, und fragt ihre Mutter Charlotte, wo denn ihre Ex-Mutter, muss man ja fast sagen, sie hat ja eine neue Adoptivfamilie, und fragt Charlotte, wo denn Mary sei. Und da sagt Charlotte aufs Neue, Mary ist eine Ausreißerin, und darüber wird nicht geredet. Ne? Also sie scht das so weg und sagt, da wird nicht drüber geredet. Und als Sherry dann versucht, Kathy, ihre Schwester, danach zu fragen, sagt Kathy, sie darf nicht über Mary sprechen. Und wenn der Name fällt, gibt es richtig Ärger. Und ne, hier wird nicht über Mary gesprochen. Sherry erzählt später der Polizei, dass sie sich daran erinnert, auch, dass ihre Mutter darüber gesprochen habe, dass es ganz einfach sei, Leichen in Kalifornien zu verstecken. Und das ist in Kalifornien. Und dass es in Kalifornien bestimmte Orte gibt, an denen man eine Leiche verstecken könne und die nie gefunden werden würde. Und so langsam beginnt jetzt Shelley zu glauben, dass ihre Schwester ermordet wurde.
Moment mal, wieso weiß sie, dass es Orte gibt, wo Leichen liegen, die nie gefunden werden?
Ja, das ist eine gute Frage, Jochen. Ne?
Das ist eigentlich unlogisch, oder, Georg?
Wieso?
Naja, dann müsstest du ja wissen, ob da wirklich Leichen liegen. Aber wenn da nie Leichen gefunden wurden, kannst du es ja auch nicht wissen. Nur mal so am Rande. Das ist doch das Unlogische in der Geschichte.
Ja, also du kannst natürlich auch einfach sagen, es gibt Orte in Kalifornien, wo nie jemand hingeht. Oder was nicht, irgendwie, wenn du nur in Nevada oder so oder in der Wüste bist, wo die Wahrscheinlichkeit nahezu null ist, dass jemand dort gefunden wird, wenn man nicht gezielt weiß, wo man suchen will. Das ist ja jetzt nicht so wie in, ne? Aber ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Wenn irgendeine Mutter erzählt, nee, dein Schwesterchen ist verschwunden. Übrigens, es gibt Orte in Kalifornien, da wird man nie eine Leiche finden. Dann kommt so ein bisschen so ein Kontext drauf, wo man sich denkt, ob es dir gut geht.
Vor allen Dingen, wenn du den Kontext innerhalb eines Skriptes über 3 Zeilen verteilt liest und das nicht gewertet wird wie eine Erinnerung, die man dann auch noch hat. Wir werden uns heute über Erinnerungen noch unterhalten, denn die sind nicht immer ganz treffsicher, wie wir vielleicht erfahren werden. Und diese 3-Zeilen-Nummer ist natürlich, dass wir es hier so raffen, dass es absolut abgefahren ist, dass diese Schwester das hört. Das ist nur eine der Aussagen dieser Schwester. Nun, nach der Befragung von Kathy und Sherry beginnen nun die Ermittler auch zu glauben, dass Mary 1981 ermordet wurde. Ne? Also die setzen sich jetzt auf die Spur.
13 Jahre alte Spur ist nicht so geil, ne?
Nicht so eine gute Spur. Also wir wissen ja schon, was so passieren kann mit so einem Körper, der irgendwo vergraben wird, 13 Jahre später oder in einem Fass liegt. Wir hatten ja schon die allerdollsten Varianten. Hm. Nach 13 Jahren ist da nicht mehr ganz viel los. Naja, und jetzt die Ermittler müssen natürlich gucken, ne? Also wo sind diese ganzen Leute? Also neben Kathy und Sherry können die Ermittler auch Charlotte und William Hole 2002 aufspüren und von der örtlichen Polizei über Mary befragen lassen. Charlotte, die Mutter, die scheint sich an viele Fakten über ihre vermisste Tochter nicht zu erinnern. Also die sitzt da in diesen Verhören und sagt immer nur, weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Und so ein bisschen sagt auch komische Sachen, kommen wir nochmal drauf. Sie sagt, das letzte Mal, als sie ihre Tochter sah, war 1981, als sie weglief. Und sie sagt auch, ja, William und sie hätten vielleicht Schritte unternehmen sollen, um sie nach ihrem Verschwinden ausfindig zu machen. Und sie sagt sogar, dass sie dachte, William hätte einen Ausreißerbericht bei Salinas Police Department in Kalifornien eingereicht. Also sie sei der Überzeugung gewesen, der hätte dieses Kind als vermisst gemeldet, als er festgestellt hat, sie ist weg. Darüber jedoch stellt die Polizei fest, gibt es keinerlei Aufzeichnungen.
Ja, ich meine, da fragt man auch als Mutter nicht zwingend nochmal nach. Ne?
Nein.
Kennst du ja. Natürlich. Wenn das Kind weg ist und sagst du so mal, Tom, hast du... ich dachte, ist jetzt auch, ich habe jetzt auch ein bisschen was noch zu tun sonst. Ja, ne?
Also sorry, bei mir ist sie nicht, lass mal 13 Jahre warten, vielleicht kommt sie wieder. Ne? Das machst du als Mutter natürlich deutlich nicht. Es gibt keinerlei Aufzeichnungen darüber, dass jemand dieses Kind bis 1994, 13 Jahre später, als vermisst gemeldet hat. Jetzt denken die Ermittler natürlich, es ist auch möglich, dass Charlotte und William beschlossen haben, ihre Tochter nicht als vermisst zu melden, weil sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens ihre Leistungen, ihre halbweisen Rentenchecks einkassiert haben.
Ah,
die hat sie ja nun deutlich, ne? Die hat sie ja nun deutlich nicht selber einlösen dürfen mit 13. Und die Ermittler denken weiterhin, und das denken Marys Geschwister Kathy und Shelley auch, dass die Eltern irgendwas Unheimliches verschweigen. Da ist noch irgendwas im Hintergrund. Charlotte macht auch komische Aussagen in den Verhören. Die sagt zum Beispiel sowas wie, wenn sie tot ist, ist sie tot.
Ivan Drago. Rocky. Ivan Drago. If he dies, he dies. Das ist ein Zitat von Ivan Drago.
Was du immer alles aus deinem Gehirn holst, Georg, ist sagenhaft. Ja.
If he dies, he dies.
Wenn sie tot ist, ist sie tot. Ja. Ja, die Polizei fragt auch William Hole und das wird jetzt ein richtiger Renner. Der behauptet nämlich erstmal, dass er, nachdem er dieses Kind zusammengedroschen habe, dass er jedes Schlafzimmer überprüft habe und bemerkt habe, dass Mary aus dem Haus verschwunden sei. Alpotz. Er sagt, Charlotte und er seien in Panik geraten und er habe die Polizei in Salinas kontaktiert, was wir, wie gesagt, wissen, nicht stimmt. Und er gibt später dann zu, Mary in der Nacht geschlagen zu haben, in der sie das letzte Mal gesehen wurde. Er sagt dann unter verschärften Verhörbedingungen, er sei extrem wütend über das gewesen, was mit seinem Hund passiert sei und habe sie brutal geschlagen. Das sagt er. Er sagt, dass die zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, 13-jährige Mary versucht habe, das Haus zu verlassen und dass er eine Kampfkunsttechnik benutzt habe, um sie niederzustrecken.
Das klingt nach Etienne.
Ja, ich wollte es gerade sagen.
Neckchoke oder so.
Mhm. Das können wir jetzt nicht machen. Etienne ist nicht dabei. Der kann sich nicht verteidigen, nicht mal mit einer Kampfkunsttechnik.
Doch, ich bin Neckchoke. Gerade deshalb können wir es ganz gut.
Oh, ist alles so mittelwitzig. Jedenfalls wird dem Ermittler klar, dass es so eine Art Erstickungstechnik gewesen ist. Und es sei ja wahrscheinlich. Ja, hat ja auf die Kehle geschlagen. Ich glaube schon, dass es der Joke ist. Wir müssen Etienne unbedingt fragen. Der muss das natürlich.
Was er 1994, 81 gemacht hat?
Wem er was beigebracht hat. Am nächsten Morgen, jedenfalls, als Mary verschwunden ist, erzählt Charlotte, erzählt Charlotte an den Ermittlern, dass sie habe in dieser Nacht Satan in seinen Augen gesehen. Also dieser...
Aber ganz kurz, also er... Ja. Es ist ja immer so, wenn die Leute anfangen, Dinge zuzugeben, dann weißt du so, sie beginnen, die Dinge zuzugeben, von denen man quasi sowieso weiß, dass es unausweichlich ist.
Wenn sie halbwegs clever sind, ja.
Ja, also, ne, er hat schon zugegeben, er hat sie brutal angegriffen und sie tatsächlich in einer Art und Weise gewürgt, lese ich hier gerade, sodass er ihre Kehle getroffen haben könnte, sagt er. Aus meiner Erfahrung mit allen True-Crime-Fällen, wenn Leute sowas sagen,
ja,
dann haben die richtig zugelangt, wissen genau, was sie getan haben, wissen auch ziemlich genau, was die Folgen sind und tun jetzt so, als wären sie sich darüber irgendwie im Unklaren, ob das bei so einem 11-jährigen oder 13-jährigen Kind vielleicht negative Folgen gehabt haben
könnte. Ich meine, der ist doch beim Militär gewesen, ne?
Ja, also unabhängig davon, ob er beim Militär ist, bei dem, was er diesem Kind da angetan hat. Ja, hat aus dem Mund geblutet und so. Und ja, ich habe sie vielleicht auch gewürgt und so. Ja,
aber was, die hat mich auch sehr gereizt oder so.
Ja,
ne? Richtig, ja, das ist einfach provoziert.
Ja,
So eine 13-Jährige.
Weil sie den Hund vergiftet hat.
Genau. Ja. Na, also wir merken schon, da ist irgendwie, an der Story ist schon irgendwas faul. Das merken die Ermittler auch. Was zusätzlich passiert ist, dass der Verhörer, also der Mensch, der ihn verhört, wir lernen ihn gleich noch genauer kennen, ihn fragt, kann das sein, dass sie Mary getötet haben, damit, ne, mit diesem Schlag? Und da sagt er nein. Und dann fragt der Ermittler, kann das sein, dass der Dämon in ihm das Kind hätte töten können? Und da sagt er ja.
Das ist eine vernünftige Einschätzung, ne?
Ja, ja, das bedeutet aber jetzt natürlich, dass der Ermittler kein Mordgeständnis hat, sondern nur, dass der Dämon
ihn... Weil der Dämon.
Das
war halt so. Irgendwie hier Baphomet, der gehörnte Fürst der Finsternis. Ich persönlich, wenn es nach mir gegangen wäre, wäre nichts passiert.
Ja. Cathy erzählt später den Ermittlern, dass William kurz nachdem Mary vermisst wird, den Kindern gesagt hat, sie sollten nicht in eine bestimmte Ecke des Hinterhofs des Hauses gehen, des gartenähnlichen Hinterhofs. Das sei streng verboten. Und jetzt wissen wir ja, der erzählt das, was sagt das wahrscheinlich nicht
so. Haben wir das nicht schon mal? Das kommt mir sehr bekannt vor, mit dem in diese Ecke des Hofes wird nicht. War das bei Fred und Rosemary West oder so? Nicht auch sowas? Oder war es bei den Fritzels? Ich meine, auch so ein anderer bekannter Kriminalfall, das kommt mir sehr bekannt vor, dass der Vater sagt irgendwie, ja, in den Teil des Hofs, da wird nicht mehr gespielt. Ja,
aber dann waren da, glaube ich,
ganz neu angelegten Beet.
Da waren aber, glaube ich, ganz viele Leichen, die man hinterher gefunden hat. Kann das sein?
Bei Fred und Rosemary West, ja.
Runter von meinem Rasen. Naja, die dürfen jedenfalls.
Jochen, hattest du dir nicht neulich so ein Rasenaufgrabgerät gekauft?
Ja.
Und einen Hänger?
Ja.
Gut. Sag er nur. Mal ganz am Rande, bin ich eigentlich der Einzige, der findet, dass das Wort Kindergärtner irgendwie sehr düster klingt?
Ist nicht wahr, Georg. Wir haben uns da heute Morgen drüber unterhalten. Was macht denn ein Kindergärtner? Pflanzt der Kinder ein? Stutzt
Pflanzen, das klingt ja noch. Ich finde, Kindergärtner klingt total düster. Das klingt wie der Name von irgendeiner Grimmschen Märchen-Sagenfigur. Wenn du nicht artig bist, dann kommt der Kindergärtner.
Der kennt Stellen, wo sie dich nie finden, wenn er dich da vergräbt.
Der gräbt um.
Aber woher kommt das eigentlich jetzt? Ich gehe in den Kindergarten. Ist das ja
von Wachsen wahrscheinlich haben die sich das früher
oder
so
gedacht. Ist das irgendwas Kirchliches? Das ist der Garten.
Garten Eden.
Eden Gottes.
Irgendwie so? Ja, ich habe nie drüber nachgedacht. Aber jetzt, wenn ich das nächste Mal
im Kindergarten... Klingt aber alles düster.
Im Kindergarten vorbeigehe, dann werde ich mal...
Ja, und wir müssen auch ein bisschen aufpassen. Vielleicht könnte das auch so ein kleines bisschen Couleur dieser Geschichte sein, dass wir anfangen, Dinge in einem bestimmten Licht zu sehen. Also Georg, wenn du anfängst, das Wort Kindergärtner misstrauisch anzuschauen, um zu überlegen...
Nimm erst mal das Wort Kindergarten.
Ja.
Mhm. Vor allem, wenn man da keine rumlaufen sieht. Mhm. Das hier ist der Kindergarten, aber ich sehe keine Kinder.
Okay.
Geh da nicht hin.
ist ein Audioformat, aber ihr seht uns alle ziemlich bedenklich nicken. Ja. Seht ihr uns nicht, aber wir sehen uns alle ziemlich bedenklich nicken.
Gut, nun, die Ermittler,
hätten wir das auch geklärt. Die Ermittler jedenfalls bringen Kathy 2003 zurück in das alte Haus und sie zeigt Beamten die Stelle, wo sie nicht spielen durften. In dem Garten, wo nicht gegärtnet werden durfte, sondern der nicht betreten werden durfte. Die Polizei fackelt nicht lange, bringt Leichenhunde und diese Leichenhunde schlagen an und entdecken ganz deutlich den Geruch menschlicher Überreste. Die Polizei beginnt das Graben und sie finden einen kleinen Kinderschuh. Der Schuh scheint ein Tennisschuh irgendeiner Art zu sein. Und Kathy sagt, ja, wir haben diese Art von Schuhen getragen. So, wir machen jetzt einen Cut aus der Berichterstattung, was die Zeitleiste angeht und gehen jetzt auf die Seite, wechseln jetzt auf die Seite der Ermittler und zwar der Seaside-Polizei, die jetzt dort in diesem Garten gegraben hat und diesen Schuh gefunden hat.
Das ist fantastisch. Für eine ganz kurze Pause, gleich wieder da.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung.
So viel Zeit muss bleiben, Alice, ne? Dass wir uns heute mal mit dem Thema Apple Books und Hörbücher beschäftigen. Hörst du gerne Hörbücher?
Erstmal. Sehr gerne, vor allen Dingen sehr gezielt und zu Recherchezwecken in aller Regel mache ich das gerne.
Das heißt, du setzt dich dann auf die Couch, lässt dich inspirieren oder sitzt am Schreibtisch oder in der Küche oder...
Ich sitze überhaupt eigentlich fast nie. Ich stehe oder renne oder laufe. Ich mache immer ständig drei Sachen gleichzeitig. Und viel Arbeit, wenig Brot. Nein, viel Brot, wenig Arbeit auch nicht. Wie heißt nochmal das blöde Sprichwort? Ich habe zu tun. Ne? Und dann habe ich gern was auf den Ohren, weil ich die Hände frei habe und kann parallel schon mal Sachen abhören, die mir als Informationsquelle wichtig sind, beispielsweise um unseren Podcast zu bestücken. Ja. Und da gibt es jetzt eine ziemlich gute Lösung für mich, finde ich.
Du nutzt Apple Books dann eben fürs Arbeiten. Ich nutze es eher für die Freizeit. Ich fahre bald in Urlaub. Es tut mir leid, wenn du arbeitest und recherchierst. Werde ich am Strand liegen?
Jochen, du, viel Spaß, kein Problem.
Ich werde mir hier noch ein Hörbuch rausholen, aber eins weiß ich schon. Ich werde mir eins für den Flieger organisieren, damit meine Tochter versorgt ist. Und es gibt eine Kategorie für Kinder und das finde ich ganz gut. Da habe ich tatsächlich eins meiner Lieblingsbücher gefunden, nämlich die Geschichte vom Gryffalo. Kennst du die?
Total reizend. Das ist so eine schöne Geschichte.
Das ist so toll, ne? Dieser Gryffalo.
Kennt deine Tochter den schon?
Ja.
Mag den, ne?
Die findet den super. Die findet auch hier Patterson und Findus, findet die ganz toll.
Patterson und Findus ist auch, kennst du noch die Stelle, wo die Kartoffeln alle weg sind und der Kater rennt rein und sagt, in jedem Loch ist keine Kartoffel?
Richtig, und es waren am Ende die Schweine, ne?
So war's.
Oh, jetzt haben wir gespoilert. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es bei Apple Books es gibt. Das werde ich gleich mal recherchieren. Ich möchte hier nichts Falsches sagen. Das habe ich noch nicht gefunden, da bin ich noch nicht drüber gestolpert. Aber den Gryffalo, den gibt es auf alle Fälle und vor allen Dingen gibt es den jetzt für meine Tochter im Urlaub. Das Gute ist, bei Apple Books, man muss kein Abo bezahlen. Man kann jeden Titel einzeln raussuchen.
Ich wollte gerade sagen, das ist so cool, dass du nicht abonnieren musst. Ne?
Ja. Und vor allen Dingen, es ist wieder was für dich, es geht ganz einfach, Alice. Einfach die Bücher-App aufs Handy laden, beziehungsweise aufs iPhone laden.
Ja, ich bin ja immer so dankbar, dass du mein Leben so viel einfacher machst.
Wenn du ein iPad hättest, könntest du dir es auf iPad, auf dem Mac OS, auf dem Mac mit OS geht es natürlich auch. Apple Books könnt ihr bei Google suchen, falls ihr es noch nie gehört habt, was ich nicht annehmen möchte. Könnt ihr mal suchen und dann könnt ihr euer nächstes Hörbuch entdecken. So.
Die ganz kurze Pause ist vorbei und wir setzen wieder an im Jahr 2002, als die Ermittlungen losgehen. Der Seaside-Polizist Joe Bertina hört den Namen Mary Day zum ersten Mal, wird leitender Untersucher in ihrem vermissten Fall und sein Chef ist Steve Zirkin. Es gibt keine Spur, es gibt einfach nichts. Niemand kann glauben, dass es keine Vermisstenmeldung gab 1981. Und der Ermittler sagt in den Interviews später, im Falle des Verschwindens eines Kindes gibt es das einfach nicht, dass es keine Meldung der Eltern gibt. Das ist ihm noch nie untergekommen, dass Eltern nicht, wenn ihr Kind fehlt, die Polizei anrufen und sagen, mein Kind ist weg. Ne? Das ist schon mal so das eine.
Ja, ja. Das ist aber auch wieder so Survivorship-Bias, ne? Woher soll er es wissen, wie viele Eltern es gibt, die ihr Kind nicht als vermisst gemeldet haben, wenn er es nicht irgendwann danach als Vermisstenfall bekommt? Aber ja, verständlich. Jeder von uns würde auch sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Kind vermisst wird und ich es nicht vermisst melde.
Und wir tauchen jetzt tief in das Gehirn dieser Ermittler ein und das hat seinen Grund. Wir werden später mal gucken, was in diesen Gehirnen so los war und was dann so weiter passiert ist, denn so eins folgt aufs andere. Und man kann sich ja manchmal auch lustige Sachen ausdenken, wie wir schon alle festgestellt haben, die auch noch sehr, sehr logisch erscheinen.
Vielleicht durften früher ja mehr Quereinsteiger in dem Job arbeiten oder so.
Nach der Wende sind in Berlin ganz viele Elektriker-Polizist geworden.
Tatsächlich. Auch Energieanlagen-Elektroniker.
Kein Scheiß.
Nach Richtung Betriebstechnik.
Dringend gesucht, die Polizei Berlin.
Läuft richtig gut für uns hier. Ja, Sherry wird wieder interviewt. Und Sherry, die heißt mittlerweile Sherry Calgaro, die sagt über ihre Mutter: Ich kann einfach nicht glauben, dass eine Mutter nicht bis ans Ende der Welt geht, um ihre verschwundene Tochter zu finden. Sherry ist übrigens 81 zum Zeitpunkt des Verschwindens der Mary Day 10 Jahre alt. Sie ist 3 Jahre jünger als Mary. Die Schwester Kathy berichtet den Ermittlern über ihre Kindheit, dass die Familie sehr dysfunktional war. Das haben wir eben schon gehört. Die Mutter schickte sie ja immer wieder in Kinderheime, weil sie sie nicht richtig versorgen konnte. Und Sherry berichtet dann, die Schwestern wurden getrennt, als sie selbst 6 Jahre alt war. William Hole, haben wir gehört, hat dafür gesorgt, dass es viele Umzüge gab, je nach Stationierungen seiner Kompanie. Körperliche Misshandlungen an den Mädchen wurden durch ihn polizeilich aufgenommen. Und der Polizeichef Steve Zirkin sagt, in seinen Augen hat da das staatliche System versagt, als Mary und Kathy trotzdem zurück in die Familie kamen. Und diese Einschätzung würden wir, glaube ich, an der Stelle auch teilen, zu sagen, Mensch, da hätte mal einer, ne, seitens der, wie es auch immer mal wieder in Fällen in Deutschland so ist, warum hat das Jugendamt nicht hingeguckt? Wie konnte das sein, dass da keiner hingegangen ist? Wie konnte das sein und so weiter?
Das ist halt Hindsight-Bias, ne? Du weißt halt, dass irgendwas schiefgelaufen ist und sagst dann, die hätten gar nicht zurückgedurft. Genau. Nachher ist man immer schlau, aber der Punkt, den man definitiv ankreiden ist, wenn man sagt, naja, wir können ja nicht jedem Menschen, dem irgendwann mal temporär das Kind abgenommen wurde, es nie wiedergeben.
Genau.
Ihm keine Chance geben, in dieser Familie, die vielleicht gut für das Kind ist, wieder aufzuwachsen. Aber was man wenigstens hätte machen können, ist sicherzustellen, dass nachdem es zurückgebracht wurde, regelmäßig jemand nach den Rechten schaut. Mhm. Das ist der Teil, den man vorwerfen muss. Genau. Sagen, okay, wir alle können nicht hell sehen, das Kind kommt zurück in die Familie danach schauen wir eben, was passiert. Das ist eine Sache.
Und dann darf ich es nochmal. Genau, und dann darf ich es nochmal aus meiner beruflichen Perspektive auch beleuchten. Also, wenn ich als Sozialarbeiter oder wie auch immer 2-3 Mal in eine Familie rein möchte, um genau nach dem Rechten zu gucken, muss das finanziert werden und die Mittel sind knapp. Ne? Also, Soziales wird als Letztes bezahlt und. Oh, Georg war kurz weg. Soziales wird als Letztes bezahlt und das bedeutet wahrscheinlich auch, dass es ein finanzielles.
Wie wäre denn heutzutage bei dir oder bei euch die Einschätzung, wenn du so einen Fall hast, wo es Grund zur Annahme gibt, dass ein Vater Gewalt gegen ein Kind angewendet hat? Würde das bei, wenn es das erste Mal passiert und dokumentiert wird, dazu führen, dass das Kind nie wieder zurück in die Familie kommt?
Nein, auf keinen Fall, aber es wird sofort, es gibt ganz strenge Kinderschutzabläufe, es gibt ganz strenge Dokumentationspflicht und ein sehr, sehr enges System von was passiert wann, wer passiert wann drauf und das hängt natürlich immer an Menschen, die das machen und an Fachkräften, die das sehr ernst nehmen, um diesen Kinderschutzablauf Plänen wirklich auch zu folgen. Das bedeutet bei uns zum Beispiel jetzt immer auch in die Familien reinzugehen und die Familien mit einzubinden in diesen Prozess. Das heißt, ich werde nicht irgendeine Familie einfach so beim Jugendamt melden, sondern ich werde mit der Familie besprechen, dass ich ein Problem sehe und meldepflichtig bin und dann gemeinsam mit der Familie Schritte unternehme. Also das ist ein ganz, ganz intensiver Prozess, der super gut begleitet wird, wenn Hilfen in der Familie sind, wenn man die Familien erreicht. Manche Familien erreicht man natürlich eben auch nicht. Ne?
Wobei man natürlich auch sagen muss, wir haben heute andere Maßstäbe als vor 40 Jahren, was so Gewalt. Also wobei man aber auch wiederum dazu sagen muss, die 1980er waren nicht die 40er oder 50er. Also da war das Kinderprügeln als legitime Erziehungsmethode schon eigentlich nicht mehr angesagt, auch in Schulen nicht mehr angesagt. Genau. Ne?
Und jetzt kommt dazu, dass Seaside, wo die da leben, das ist ein relativ kleines Nest. Seaside ist erst 1954 als Ort gegründet worden. Und es ist zu der Zeit eine relativ militärbasierte Kleinstadt an der Küste. Das heißt, es ist gegründet worden für die Soldaten, die da stationiert wurden, überwiegend. Mhm. Das heißt, ne, da ist ein Kommen und Gehen und da gibt es eben auch nicht die Nachbarschaften, die man so kennt, die auch mal, wir haben es ja mit Nachbarn schon häufiger gehabt, ne, die so gucken und aufpassen, das gibt es da jetzt nicht so. Der leibliche Vater, haben wir gehört, stirbt bei diesem Unfall. Kathy und Mary bekommen diese staatlichen Waisenrenten in Schecks, die Mutter und Stiefvater in Cash einlösen können. Kathy, wie gesagt, ist 11, als sie ihre Schwester Mary das letzte Mal sieht. Kathy zeigt später auch den Ermittlern die Stelle in der Küche, wo William Hulsey zusammenschlägt. Und sie beobachtet das, sie ist klein und kann nichts tun. Also die Verhöre, da gibt es Aufzeichnungen, die man auch sehen kann. Die Shownotes sind heute nicht so üppig, aber das, was wir gefunden haben, ist drin. Da kann man auch die Audioaufnahmen nochmal hören. Also sie weint auch später noch, als sie das erzählt. Sie ist klein und kann nichts tun. Wir haben auch gehört, die Ermittler finden nur einen Schuh, sie finden keinen Körper in diesem Garten. Sie sind sich sicher, dass da ein Körper war und die Ermittler sagen, diese Hunde irren sich nicht.
Ja, und da möchte ich nochmal kurz,
und das ist Georgs Punkt.
Da kurz einhaken, weil das habe ich, es gibt einen anderen bekannten Fall, den Madeleine McKenna-Fall, wo auch eine falsch positive Meldung von einem Leichenspür und dazu geführt hat, dass heute noch es etliche Leute gibt, die sagen, das waren bestimmt die Eltern. Mhm. Weil dieser Hund falsch positiv gemeldet hat. Es gibt zwei Dinge, zwei Fehler, die passieren können bei diesen Arten von Spürhunden. Das eine ist falsch positiv, also er meldet, schlägt an und sagt, da war eine Leiche und in Wahrheit war keine da. Und dann gibt's eben falsch negativ. Er sagt, da ist nichts, meldet nichts und in Wahrheit wäre da was gewesen. Und was ich nach allem, was ich dazu gelesen habe, immer wieder festgestellt habe, ist, dass diese Doghandler, also diese Hundeführer, für immer für jede Art von positiv etwas finden, warum sie das, womit sie das erklären, bis hin zu, der Hund hat angeschlagen, weit und breit keine Leiche. Ja, aber auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist ein Friedhof. Das hat der gerochen. Mhm. Wo du halt sagen musst, nee, Leute, also bei aller Liebe, das ist so ein bisschen wie wenn ich Bärenspray oder Anti-Bärenspray herstelle und sage, hör mal, hier in meiner Straße, seit ich das benutzt habe, ist noch kein Bär aufgetaucht. Ne? Also es ist so ein bisschen, das geht mitunter echt in so sehr, sehr schwierige Bereiche rein. Weil diese Hunde natürlich auch nicht immer mit, und nicht nur nicht immer, sondern nicht wirklich mit Leichen trainieren können, sondern teilweise mit Tierkadavern, teilweise mit Blut. Also sie schlagen zum Teil an, wenn sie irgendwo Blutreste oder so finden, was ja auch dann Verwesungsprozesse einsetzt. Was nicht notwendigerweise bedeutet, dass dort eine Leiche war, schon gar nicht, wenn du einen Fall hast, der irgendwie 13 Jahre her sein soll, wo diese Leiche nicht mehr am selben Ort war. Wenn dort jemals eine gewesen wäre. Also das ist mit sehr, 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 sehr viel Vorsicht zu genießen, wenn da irgendjemand sagt, ja, unser Hund hat aber gemeldet, ja, vor allen Dingen, weil die Hunde eigentlich Blindtests machen müssen. Das heißt, der Hund sowieso nicht, aber auch der Hundeführer darf nicht wissen, was der Hintergrund dessen ist, was er da gerade untersucht. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich habe hier, keine Ahnung, ich möchte ein Auto untersuchen, und der Hundeführer weiß, das ist der Wagen, den die verdächtige Familie dann und dann gemietet hat. Dann ist das Wissen des Hundeführers etwas, womit er den Hund fehlleiten kann.
Ganz klar.
Und solange das halt nicht hundertprozentig geklärt ist, dass der entsprechende Hundeführer das eben zum Beispiel nicht wusste, nicht mit dem Wissen hinkam, pass mal auf, wir haben hier einen Vermisstenfall und der Vater soll die Tochter hier im Garten begraben haben, ist das auch nochmal ein riesiger, riesiger, riesiger Fehlfaktor, weil Leute ja oft, das merken wir immer wieder, selbst Profis dazu neigen, mit den geringsten Mengen an Informationen zu glauben, zu wissen, dass es einen Schuldigen gibt und dass die Sache so und so passiert sein muss. Stellen wir bei der Polizei immer wieder fest, wer True Crime Fan ist, wird diese Polizisten kennen, die dann im Zeugenstand sitzen und obwohl sie eigentlich nur das wiedergeben sollen, was sie wissen, dann sowas sagen wie, wir sind uns hundertprozentig sicher. Und dann guckst du dir als jemand, der sich damit beschäftigt, die einfach die Fakten an, nur was an Fakten existiert und sagt, wow, das ist aber eine dürftige Faktenlage für hundertprozentig sicher.
Herr Zahl, vielen Dank, dass du das Bild eines Leichenspürhundes, was ich lange mit mir rumgetragen habe, dass der unfehlbar ist, einfach ein Held für mich
das sind auch Helden.
Einfach mal zerschmettert hast.
Er macht das sind also auch Helden, aber sie sind halt nicht unfehlbar. Ja.
Und das dachte ich. Ich dachte,
deswegen ist es ja auch so, deswegen sagen ja auch diese Hundeführer normalerweise, wenn die interviewt werden, was wir machen, ist nicht mehr als einen guten Hinweis dafür geben können, wo die Ermittlungen weitergehen. Und wir brauchen weiterführende Belege, um dann wirklich was zu machen. Das heißt, unser Hund schlägt irgendwo an, dann wird gesucht und wir finden DNA, wir finden ein Kleidungsstück oder wir finden Leichen oder Leichenteile oder so. Und damit kann man dann weitermachen. Dafür sind sie ja unfassbar wichtig bis unersetzlich. Ne? Aber das alleine als Beweis zu nehmen, zu sagen, unser Hund hat angeschlagen, dann findest du nichts und du sagst, da muss aber was gewesen sein, weil der Hund hat ja angeschlagen, das ist halt Blödsinn. Das ist dann nicht mehr wissenschaftlich und das ist keine gute Polizeiarbeit mehr.
Mehr als 20 Jahre später finden jetzt übrigens die Polizisten nicht nur vermeintlich ein Stück Schuh oder ein Schuh von einer Leiche, was diese Hunde gefunden haben, sondern die finden auch die Eltern von Kathy und Mary und Shelley.
Waren die weg?
Ja, die waren weg, sind ein paar Jahre vergangen, ne? Also 1981 verschwunden, 1993 vermisst gemeldet und die Eltern sind nicht mehr in Seaside. Die Polizei findet die in Kansas.
Okay.
William Hull, unser schlagkräftiger Freund, der auch von Dämonen hier und da besessen ist, wie wir schon gehört haben, hat die Armee offenbar verlassen und arbeitet jetzt natürlich an einer viel besseren Stelle, nämlich in einem Knast in Kansas als Gefängnisaufseher.
Das ist genau der Richtige, oder?
Ja, ist immer mal kompetenzenbasiert. Macht
waren Sie schon mal von Dämonen besessen? Yep. Einfach mal weiß nicht an.
Ja, genau. Also das Bild hat mir auch nicht so gefallen, wo ich dachte, ja gut, in Kansas in Knast irgendwie mit einem affektlabilen Gefängnisaufseher, konnte ich mir gut, hatte ich schon schöne Bilder. Charlotte wird nochmal verhört und die sagt so komische Sachen zu den Beamten wie, you know, life is full of regrets, im Leben bereut man ja vieles. Die Ermittler gucken die so an und sagen, ihre Körpersprache ist eingesunken, die ist wirr. Die sagt auch wieder, ihre Tochter sei ununterbrochen weggelaufen, die ist dauernd weggelaufen. Warum hätten sie sie vermisst melden sollen? Und unser Joe Bertiner, der Ermittler, der verhört William Hole. Der sagt, er sei in Panik geraten, als Mary weggelaufen sei. Bertiner sagt, hey, come on, warum sind Sie in Panik geraten? Ich dachte, die ist ständig weggelaufen. Wieso geraten Sie ausgerechnet dann in Panik? Gute Frage, würde ich jetzt meinen an der Stelle. Er sagt in diesem Verhör 6-mal, sie hat meinen Hund vergiftet. Also das ist so sein Ding, auf diesem vergifteten Hund rumzureiten angeblich. Dieser William Hole sagt, sie hat mich getreten und sie hat mich geschlagen.
Ja, wenn das Kind dich schlägt und tritt, dann
13-Jährige, genau. Ja. Ein Army-Typen, genau. Dann und er sagt,
kommt's in den Garten.
Daraufhin habe ich sie geschubst. Und dabei, während er sagt, er habe sie geschubst, macht er eine Handbewegung, so eine Martial Arts Handbewegung, die der Officer kennt. Mhm. Ne? Und daraus die Schlüsse zieht, das ist eine militärische, beziehungsweise das ist eine Selbstverteidigungstaktik. Und er fragt ihn, wie wütend sei er denn gewesen auf einer 10er-Skala? Und er sagt 15.
Hat sich gut unter Kontrolle auch.
Ja, also da ist mit den Affekten echt die gut gemischte bunte Tüte für 60 Cent dabei.
Das ist ja auch, aber das scheint ja auch nicht der clever, also man kann ja sagen, nee. 3 oder 2,5, aber 15.
Er glaubt in seinem Kopf, wenn er tatsächlich so sauer ist, dass er sein Kind dafür schlägt oder sogar tötet, dann existiert in seinem Kopf ja offenbar der Gedanke, wenn ich nur wütend genug bin und man nachvollziehen kann, wie wütend ich war, dann ist das ja nicht schlimm. Dann hat sie es ja provoziert.
Ich war halt.
Das scheint in seinem Kopf wütend. So zu sein. Ich war halt tierisch wütend. Er hat meinen Hund vergiftet und deshalb, da kriegt sie halt hier links und rechts eine Kelle. Ist ja verständlich.
Richtig. Also wir sind jetzt hier bei diesen Ermittlungsgesprächen im Jahr 2002 ungefähr rum. Jetzt kommt der November 2003 und jetzt passiert was ich kann nicht weiterreden. Georg hat seinen niedlichen kleinen Hund in die Kamera gehalten. Hallo, kleiner Hund, der hört mich nicht, der hat keinen Kopfhörer auf, aber das
ist vielleicht ein süßer Hund. Der ist auf dem Schoß jetzt gerade und der ist nass, weil er gerade draußen war.
Ja, Mann, oh Mann. Also, jetzt passiert was 2003 und das lässt alles erstmal wieder stocken. Nämlich am 25. November 2003 knackt eine routinemäßige Verkehrskontrolle offenbar das ganze Rätsel. Die Kontrolle eines Kleintransporters ergibt, dass dieser Kleintransporter, den sie kontrollieren, mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs ist. Und zwar ist diese Kontrolle 700 Meilen weg vom Tatort, von dem wir immer geredet haben, in Arizona. Super Schreck. Also die Polizei jedenfalls sagt hier, gestohlene Insassen, Kastenwagen, das ist irgendwie doof. Ihr dürft ja jetzt gerade kurz alle nicht aussteigen. Wir befragen euch alle, die ihr da drin sitzt, und befragt die Insassen. Und eine dieser Insassen ist eine Frau namens Mary Day.
Mhm.
Sie zeigt einen Ausweis des Staates Arizona, der den Namen, das Geburtsdatum und alle Angaben enthält, die die vermisste Mary Day hatte. Am 25. November 2003.
So ging es mir auch, Jochen.
Moment mal. Erzähl weiter. Ich bin gespannt.
Also Joe Bertina, unser Lieblingsermittler im Moment, ne, bei dem viel los ist und der gut fragt und der Martial Arts Moves erkennen kann und alles weitere, der ist total platt. Ne, als er das hört, der wird angerufen, der weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Der sagt, er hatte das Gefühl, ein Geist ist ihm erschienen. In seinem Kopf ist der Fall Mary Day ein Mordfall und diese Person seit 20 Jahren tot. Und jetzt erscheint er in Arizona in einer Verkehrskontrolle und sein Chef, Steve Zircone, kann es auch nicht glauben. Die gucken sich nochmal die Bilder an von diesen Suchbildern, ne? Dieses, das hatten wir ja eben schon, dieses, ne, auf 1999 hochgewischte, danke, dass du mich raushaust mit dem richtigen Begriff, lieber Georg, ist ein Traum. Also der versucht, Ähnlichkeiten auf den Bildern zu sehen. Der hat dieses Beinahe-Geständnis von diesem Stiefvater, ne? Der Dämon hat sie umgebracht. Und jetzt 700 Meilen weit weg von Salinas soll die aufgetaucht sein. Was jetzt dazu kommt, ist ein total verdächtiges Timing, denn dieser Pass, den die zeigt, ist 3 Wochen vor der Kontrolle ausgestellt worden. Dieser Pass ist 3 Wochen alt. Und bisher, sagt sie, hätte sie bis dahin weitestgehend unter dem Radar gelebt. Die wirkt auch in ihrem, sie wird natürlich vernommen und wirkt sehr zögerlich und ihre Story wirkt irgendwie bruchstückhaft und die wirkt skizzenhaft und die Ermittler glauben, die lügt. Die ist es nicht. Also haben die, ne, das denken die, die, da ist irgendwer hat da Wind gekriegt von diesen, irgendwer macht da was. Jedenfalls nennen die die nicht Mary Day, die nennen die Phoenix Mary. Ne, also das ist nicht, sie sagen nicht, das ist Mary Day, sondern sie nennen sie Phoenix Mary. Phoenix Mary erzählt dem Ermittler Bertina am Telefon von schmerzhaften, schlimmen Erinnerungen, die sie hat an die Zeit zu Hause. Sie weiß noch, dass ihr Kopf geblutet hat. Sie weint, als sie das erzählt. Sie kann sich nicht an den vergifteten Hund erinnern. Die Story weiß sie nicht mehr. Und die Ermittler finden nichts über ihre letzten 20 Jahre heraus. Nichts über ihr Leben. Die nennen sie halt, ne, wie gesagt, nicht Mary Day, sondern Phoenix Mary. Und jetzt sagen sie ja, okay, jetzt machen wir noch mal so sicherheitshalber einen DNA-Test und gleichen mal ab, ob das wirklich die Tochter von der Charlotte Day ist.
Und jetzt fliegt sie auf.
Die Ermittler fassen es nicht.
Komm, jetzt sag mir nicht, dass sie das ist.
Die ist das.
Ach, leck euch doch.
Die ist das.
Quatsch.
Die List, die ist das.
Ja, aber das ist doch wie bei einem Leichenspürhund und DNA, so, das ist schon eine DNA-Analyse.
So, die ist das. Geht aber noch weiter. Georg hat mir in seinem entzückenden, vorbereitenden Text geschrieben und da dachte ich, Mann, Georg. Da dachte ich, Mann, Georg. Ich dachte ganz liebevoll, Mann, Georg, aber ich dachte so, weil letzter Satz, ich lese jetzt Georgs Beschreibung, die ich kriegte, vor, das darf ich nämlich jetzt. Keiner glaubt ihr so recht, bis eine DNA-Analyse positiv ausfällt. Aber damit endet der Fall noch nicht. Punkt, Punkt, Punkt. In Klammern, Hollywood-taugliche Story.
Ist sie ja jetzt schon, oder?
Und ich denke so, ach, und ich darf jetzt den Rest recherchieren. Okay, danke, Georg. An der Stelle, Hollywood-tauglich ist die jetzt schon. Pass auf, also was jetzt passiert, der Fall wird geschlossen. Ist doch klar, oder?
Er ist ja da.
Ja, ist doch da.
Ja, lebt, alles gut.
Alles tutti. Na? Super. Jetzt kommen die Schwester ins Spiel. Shelley, wir erinnern uns, die adoptierte Schwester, ne, die nicht in dieser Familie gelebt hat mehr. Die lädt jetzt ihre lang vermisste Schwester ein, bei ihr zu leben. Und normalerweise, Verzeihung, ich musste husten, ist das nun das Happy End der Geschichte.
Ja, natürlich. Ja? Die sind jetzt wieder glücklich, sind zusammen, reden über den Scheiß von damals. Ja. Und dann
essen
ist alles gut.
Einen schönen Bohneneintopf.
Genau.
Na, und sagen, sag mal, wie war das eigentlich, als du vom Alten auf eine Mappe gekriegt hast damals? Genau, erzähl doch nochmal. So. Ja, aber kaum ist Phoenix Mary, wie die Ermittler sie genannt haben, eingezogen bei Shelley, beginnt Shelley zu zweifeln. Denn die Phoenix Mary hat einen Midwestern-Südstaaten-Akzent. Und also die, das ist kein Akzent, den sie jetzt als Kind gelernt haben kann, denn die ist da nicht aufgewachsen, ne? Kalifornien und so weiter.
Kann man Akzente
Entschuldigung,
nicht,
ich muss einen
kann man Akzente nicht denken, lernen oder kriegt man nicht mit, wenn man lange genug in einer Region wohnt?
Ja, das ist das eine, das untersuchen die auch noch, kommen wir noch drauf. Die Ermittler bleiben auch noch einen Moment dran. Die sagt zum Beispiel den Ermittlern, dass sie ihren richtigen Namen auch nie benutzt hat, sondern dass sie immer unter anderen Namen unterwegs war. Also Shelleys Bauch schlägt Alarm, was diesen Akzent angeht. Kathys Bauch, die andere Schwester, schlägt auch Alarm, denn sie unterhält sich mit der Mary Day, die ist ja offenbar dann ist oder auch nicht, und sagt, weißt du noch, wie wir uns als Kinder so, so oft unterhalten haben über die Erbschaft vom Papa und wie wir abhauen. Ne? Das hatten wir zu Anfang der Geschichte. Das Passwort, könnt ihr euch erinnern, Mohawk.
Ne? Mohawk.
Mohawk. Ne? Halt durch, Mohawk, wir kommen raus und so. Daran kann sich die Schwester gar nicht erinnern.
Ja, das und war dann der, kommt, das war der Schlag vom Vater hat das verursacht.
Jochen, du bist so gut, wir kommen dahin. Vielleicht kann das sein. Jedenfalls schreibt diese Mary auch noch eine E-Mail an den Bertiner, an den Joe Bertiner, dass sie gelogen hat, dass sie über ihre Identität gelogen hat. Der Fall bleibt dennoch geschlossen, aber Zweifel bestehen. Ein Jahr später zieht schon auch wieder die, weil die Schwestern zweifeln und die Shelley sowieso und dass alles irgendwie schräg ist und dieser Südstaaten-Akzent nicht passt und so nach so vielen Jahren wahrscheinlich auch Dinge schwierig sind, zieht die schon wieder aus bei ihrer Schwester. Und dann kommt das Jahr 2008, es gehen ein paar Jahre ins Land, da erhält der mittlerweile zum Chief beförderte Ermittler Steve Zirkin einen Anruf von einer Army Base in Fort Ord. Und zwar hat dort ein Rudel Leichenspürhunde auf einem Gelände in einem anderen Fall gesucht und etwas gefunden auf einem großen Gelände, wo jetzt Abgleiche gemacht wurden von Spuren. Und der Kollege sagt, du glaubst es nicht, was wir für einen Treffer hatten beim Abgleich.
Den glaube ich gar nichts mehr, diesen Leichenspürhunden.
Ne? Seit Georg uns das erzählt hat,
sind für mich ganz unten durch.
Ich glaube nur Georgs kleinem Hund, wenn der gleich mit mir sprach.
Wenn der
kleine Hund, wenn der anschlägt. Ja, also ja, das, ja, gut. Jedenfalls sagt der Kollege, du glaubst nicht, was für ein Treffer wir hatten beim Abgleich der Häuser in einem anderen Haus, in dem William Hole und die Familie nach 1981 gewohnt haben. Auf dieses Haus passt eine Spur im Vergleich. Das ist dort auf dem Gelände. Und jetzt fragt sich die Polizei, oh, dann wurde also dieser Körper zweimal umgelagert. Einmal aus diesem Haus in Kalifornien, irgendwo anders hin und dann vielleicht dorthin. So, Unsicherheit macht sich breit unter den Ermittlern. Der Fall bleibt aber geschlossen, ne? Weil die DNA-Probe, die ist ja nun deutlich. Da gibt es nichts zu rütteln. Aber Zirkin heuert Mark Clark an, einen Mordermittler aus Salina, und sagt, guck dir das nochmal bitte ein bisschen genauer an. Dieser Mark Clark ist überzeugt, es gab einen Mord und zu viele Ermittlungslücken. Der sagt, nichts passt. Die Eltern sagen, die rannte weg. Die haben alle Bilder von ihr weggeworfen. Die haben ihre Kleidung weggeworfen. Und zu allem Überfluss sagt William Hole, ich hätte Mary nie töten können. Mein Körper hätte es gekonnt, aber ich nicht. Dazu sagt Clark, Hole hätte schon viel früher verhaftet werden müssen nach dieser Aussage. Er fokussiert sich auch nochmal auf den Schuh, der im Garten gefunden wurde und befragt Kathy und die bestätigt, dass sie als Kinder solche Tennisschuhe, solche Leinenschuhe getragen haben. Dann geht er auf so eine Bodyfarm, wo untersucht wird, wie Körper, wie wann, wo, wie verwesen und in welchem Zustand, welche Käfer da drauf rumkrabbeln und so. Die bestätigen, die Bodenpartikel am Schuh seien identisch zu denen, die an den Spuren, die sie in Fort Ord gefunden haben.
Was ist denn, also was ist denn die DNA von diesem Fort Ord? Also zu wem, was ist das denn für eine Leiche?
Das ist keine Leiche, sondern es sind Spuren, die sie untersucht haben und die sie abgeglichen haben. Ne? Spuren, ja.
Aber keine Leichenteile oder DNA-Spuren.
Soweit ich das gesehen habe nicht. Ich sag mal lieber mal nicht, als dass ich sage, sie haben was gefunden, weil das wäre immer ganz doof. Aber es gab Spuren, die sind abgeglichen worden, die waren identisch und darauf kamen sie auf diese Fährte, welcher Sorte Spuren das auch immer nun gewesen sein mögen. Nun, Clark sagt, okay, Phoenix Mary Day muss eine Lügnerin sein, aber wieso passt denn dann der DNA-Test? Ne? Also da bleiben wir ja alle, noch dabei. Ne? Ja. Clark vertritt die zugegebenermaßen weit hergeholte Theorie, Charlotte habe noch eine andere geheime Tochter, die vor Mary geboren wurde und nach der Geburt weggegeben wurde. Clark glaubt, Phoenix Mary ist diese geheime Tochter. Und jetzt untersucht er Charlotte Days Holes Hintergrund und findet Auffälligkeiten. Es gab außereheliche Affären, es ist relativ wahrscheinlich, auch da Verhütung da noch nicht so griff, von dass sie schwanger wurde. Er glaubt, Charlotte und William Hole haben auf eine geheime Tochter zurückgegriffen, als sie in diese Schwierigkeiten geraten sind. Die hatten ja alle Unterlagen von Mary, Geburtsurkunden, das ganze Zeug und hätten theoretisch Geburtsurkunde und alles an diese Tochter weitergeben können und gesagt haben, so, du bist jetzt Mary. Ne? Es wurde übrigens bei der...
Aber dann hätte doch eine Mary bei ihnen gelebt.
Naja, es wurde auch viel Bargeld bei Mary gefunden. Dann ist diese Dialektsache weiterhin komisch und die Fake Mary sagt, sie habe nur kurz in den Südstaaten gelebt. Jetzt, Jochen, du hast eben gerade gefragt, wie ist denn das mit diesem Dialekt? Ne? Gibt es da nicht Leute, die das untersuchen? Jawohl, jetzt kommen die Dialektexperten, die werden gefragt und die hören sich die Bänder an, der Verhörer, und sagen, nee, das kann nicht sein. Dann hätte sie bis zu 9 Jahren dort leben müssen, um diesen Dialekt anzunehmen. Also ihr kennt das vielleicht, ne, wenn man irgendwie das 10. Jahr in Hamburg wohnt, rutscht einem auch schon mal so ein Moin raus, ne? Auch wenn man Düsseldorfer ist. Ne? Aber,
ich merke, wenn ich ins Rheinland zurückkomme, dass sie mich alle blöd angucken. Ich sag mal, wo ist denn deine Wurzeln? Wie verleugnest du deine Wurzeln? Du sprichst so Hochdeutsch wieder. Ja. Aber dann kann ich schnell wieder sofort, kann ich da umschalten.
Ganz schnell. Zwei Kölsch, hätte ich fast gesagt, aber ihr trinkt ja alles.
Zwei Alt, und dann ist er wieder drin. Da ist mal voll, bis ich den Deckel drauf lege.
Ja, okay, also.
Was, Georg?
Naja, aber ich meine, sie ist ja, also nehmen wir mal an, sie ist die richtige Person und sie ist ja zumindest DNA-mäßig die richtige Person. Wir sind ja schon, also wir müssen ja auch irgendwie immer Occam's Razor benutzen. Mhm. Wenn wir so eine Sache untersuchen, dann ist das, wo die wenigsten Grundannahmen für nötig sind, wahrscheinlicherweise die richtige Antwort. Mhm. Und im Moment ist das Einzige, was uns wirklich stutzig macht, ein Dialekt. Mhm. Es gibt 10 Millionen Schauspieler, die 10 Millionen Dialekte gelernt haben. Und das Mädel, wenn sie wirklich das Originalmädel ist, ist hundertprozentig ja definitiv traumatisiert gewesen. Hochgradig traumatisiert.
Und da kommen wir drauf. Jetzt wird nämlich, also ne, diese Dialektexperten sind dabei und dann kommt wieder die Frage auf, aber was ist mit der E-Mail? Die hat doch geschrieben, ich habe gelogen. Ne? Also das wird nun zusammengefasst und jetzt wird noch ein Detective eingeschaltet, und zwar Judy Wheeler. Das ist eine Detective, die sagt, Leute, die sagt genau wie du, Georg, also das ist im Prinzip Judy Zahl, kommt um die Ecke, heißt da mal Fehler und sagt, man muss sehr vorsichtig sein, sich nicht in seinen eigenen Geschichten zu verirren, ohne stichhaltige Beweise zu haben. Und 2017 fährt Judy Wähler, begleitet sie Shelley dabei, diese Phoenix Mary in Missouri zu besuchen, in der Hoffnung, dass sie zugibt, wer sie ist. Also die Schwestern glauben alle nicht mehr, dass das ihre Schwester ist. Ne? Die sagen, ne, da kennen wir gar nicht wieder und das passt alles überhaupt nicht und ist komisch. Die begegnen sich. Und die begegnen einer sehr kranken Frau, denn die Phoenix Mary hat Krebs im Endstadium und ist auch nicht vorbereitet auf Besuche. Die versichert aber weiterhin, sie sei Mary. Und die neue Detective Judy Wheeler fragt viel, fragt anders, schaut sich nochmal diesen Schuh an, auch, ne, den sie da gefunden haben im Garten der Eltern in Kalifornien und sagt, dieser Schuh ist sehr klein, der passt auf meine Handfläche, das kann nicht der Schuh einer 13-Jährigen sein. Eigentlich zu klein für eine 13-Jährige, deren Foto sie gesehen hat und denkt, das ist ein recht großes Mädchen, die hat jetzt nicht Schuhgröße 24, ne, sondern die hat eher mal vielleicht eine Schuhgröße, die Richtung 38 geht, ich rede mal von europäischen Größen. Nun, die DNA wird auch noch mal untersucht. Das guckt sie sich auch noch mal genau an, sagt, vielleicht gab es einen Fehler, aber es ist nicht tatsächlich nicht nur Charlottes DNA, sondern auch die von Charles Day, dem leiblichen Vater von Mary. Also das passt schon alles auch ganz gut. Und jetzt unterhalten die sich sehr viel mit der Phoenix Mary. Und ihr erzählt ein paar andere Sachen auch wieder und ein paar neue Sachen und sagt, sie habe sich mit 15 Jahren Maury genannt. Also sie hat immer wieder einen Namen gewechselt. Die ist weggelaufen, hat ihre Identität gewechselt und hätte sich Maury Kimmel genannt. Die hatte übrigens auch früh zwei Töchter. Also sie ist früh schwanger geworden, sei viel unter falschem Namen herumgereist. Und jetzt 2017, und jetzt erklärt sich dieses, drei Wochen vorher hat sie ihren Ausweis genehmigen lassen beziehungsweise bekommen. Sie hatte Krebs und um vernünftige Unterlagen zu bekommen, brauchte sie, um operiert zu werden für ihren Krebs, hätte sie sich 2017 entschlossen, endlich richtige Unterlagen zu beantragen, die sie nie hatte. Und die Detective, also die Judy Wheeler, sagt, ihr Eindruck sei, sie habe es mit einer Überlebenden zu tun, mit einer sehr gezeichneten Frau, die sehr viel erlebt hat. Und als sie dann nach Arizona kam, hat ihr ein Ortsansässiger geholfen, ihre richtige Geburtsurkunde zu bekommen, also die zu beantragen beim Amt und eine Abschrift ihrer Geburtsurkunde zu bekommen.
Jetzt bin ich wieder drin.
Dann gab es lange Unterhaltungen und es hieß, sie hatte ihr Leben lang mit dieser Traumatisierung, Georg, genau wie du es gerade gesagt hast, und mit Alkohol
macht zu kämpfen. Sinn. Es macht doch Sinn. Ja. Jetzt macht alles wieder einen Sinn. Das heißt, die DNA-Probe stimmt. Sie ist es wirklich. Die hat irgendwann ist die so weit gewesen, dass sie sich um ihr Leben wieder kümmert jetzt verstehe ich es.
Ja, die Detective Wheeler kommt zu dem Schluss, dass Trauma und Alkohol in der Zeit durchaus zu Gedächtnislücken geführt haben konnten und durchaus dazu geführt haben konnten, dass sie vergisst diese Geschichte vom vergifteten Hund. Aber was ist jetzt mit dieser E-Mail an Bertina? Ne? Ich habe immer gelogen, ich bin es gar nicht. Fragen die sich schon auch noch. Jetzt taucht zu guter Letzt ein Foto auf. Und zwar haben Maurys, also als sie sich Maury genannt hat, Verwandte beziehungsweise Verwandte ihrer Kinder haben eine Aufnahme von ihr, und zwar ein Foto aufgenommen ein Jahr nach ihrer vermuteten Ermordung, 1982. Ja. Und es gibt so eine Face-Matching-Software, keine Ahnung, die das genau vergleichen. Das gibt sicherlich auch wieder, wird es kritisch gesehen, aber diese Face-Matching-Algorithm-Firma, sage ich jetzt mal, die vergleichen das Foto mit einem Bild kurz vor ihrem Verschwinden, 1981, und dieses Bild 1982, was die Familie hat, auf dem sie ist. Und es ist ein 99-prozentiges Match, dass es die gleiche Person ist. Damit wird der Fall geschlossen. Mark Clark, dieser Ermittler, der gesagt hat, es war eine Fake Mary und die wurde da irgendwie, es war eine geheime Tochter und so, der kann sich bis heute nicht von seiner Version verabschieden. Der Zirkin, der Chief Ermittler, glaubt bis heute an seine Leichenspürhunde und fragt sich bis heute, wer da im Garten gelegen hat. Und Mary Day starb 2017, 9 Tage nach dem Verhör mit Judy Wehler und es gab keine Beerdigung. Also die ist 2017 gestorben.
Krasser Fall. Also
ja,
nicht nur das wegen der Leichenspürhunde, wie ihr wisst, das, sondern auch, ja, auch der Rest, das haut einen einfach um und ist sehr komplex, aber ich finde den, das ist ein toller Fall, toll erzählt, toll recherchiert, sehr, sehr spannend. Danke, Alice.
Gerne.
Der wichtige Teil ist, glaube ich, echt der Punkt, wo man sich denkt, okay, wir wissen, sie ist tot.
Ja.
Wo und wie finden sie jetzt die Leiche? Und dann kommt, ja. Also die Theorie, die dieser Cop hat, das Blödsinn oder das Schwierige daran ist, selbst wenn wir ihm eine unbekannte, unentdeckte Person geben, die sonst nirgends mehr aufgetaucht ist auf der Welt, ne, quasi der Backup, der es erlaubt, damit die Mary, Phoenix Mary, nicht die echte ist, müsste sie ja mit dem vorhergehenden Vater gezeugt worden sein.
Ja.
Der bereits also tot war.
Ja, das Zeitpunkt. Passt in so vielen Fällen.
Und das ist das Problem. Wenn sie das eheliche Kind von dem Schläger gewesen wäre, hätte man dann auch sagen können, na gut, da haben die beiden gesagt, okay, wenn du das nächste Mal schwanger bist, ne, dann haben wir quasi ein Kind übrig und keiner weiß davon. Aber selbst dann hättest du sagen können, warum sagen sie dann, die ist weggelaufen, wenn sowieso keiner weiß, wo sie ist?
Ja.
Warum gucken sie nicht, dass sie schnell wie möglich schwanger wird und dann sagen sie, das Kind ist Mary. Die Nachbarn scheint sie eh nicht zu interessieren. Hier, ist doch unser Kind. Weiß gar nicht, was ihr habt. Also, das passt einfach nicht wirklich anders sinnvoll zusammen mit den Informationen, die wir haben. Und die Polizisten haben ja auch nie eine Leiche gefunden. Und einer der wichtigen Teile ist ja auch, deswegen diese Leichenspürgeschichte, Blut und Gewebe können halt auch dazu führen, dass die Hunde anschlagen. Das heißt, wenn die blutige Klamotten im Garten vergraben haben sollten, dann hätte das auch ein positives Ergebnis von diesen Leichenspürhunden mit sich bringen können. Wobei ich mich halt frage, inwiefern das dann noch nach 13 Jahren der Fall gewesen wäre. Überhaupt.
Ja, und dieser Schuh war zu klein und weißt du, das stimmt
einfach. Ja gut, aber so es kann ja gut sein, dass sie gesagt haben, wir verbuddeln irgendwie alles, was von ihr ist, egal aus welchem Jahr. Damit niemand sagt, was sind denn das hier für Kinderschuhe? Die sind ja nicht von eurem, eurem Sohn. Und die dann nicht in Erklärungsnot kommen, dass sie einfach alles vernichtet haben, was zu ihr gehört.
So weit denkst du schon, das macht mir ein bisschen Sorge, Georg, ne, dass du schon an solche Sachen, ne, können ja mal passieren. Ja,
wir wollen hier Kriminalfälle aufklären, Jochen. Und dazu gehört auch der Kindergarten.
Und das Schöne an True Crime ist immer, dass wir so viele Informationen haben, dass wir am Ende des Tages die besten Ermittler sind, weil wir so viel wissen.
Ja, vor allen Dingen wissen wir halt schon, wie die Fälle ausgegangen sind, genau, das extrem
das
hilft.
Das ist extra, das ist totaler Vorteil.
Ich bin da wirklich wie ins kalte Wasser geschmissen worden und dieser eine Wendepunkt, der hat mich dann doch tatsächlich, ich glaube, man hat es gemerkt, ein bisschen
so wie Lüe die Fené immer, ne?
Nein, oh, doch, genau. Doch. Das hat mich wirklich umgehauen tatsächlich.
Ja, irrer Fall. Und dann wie so eine Geschichte, das ist halt, es ist manchmal so, du hörst die Geschichte von Leuten und denkst dir so, können die nicht verfickt nochmal einmal in ihrem Leben Glück haben? Mhm. Und dann ist es das Kind, das beschissen aufwächst, dann verprügelt wird, dann abhaut, dort irgendwie, weiß der Teufel, was sie für ein Leben geführt hat, wenn sie früh schwanger war, wer weiß, in welchen Umständen das zustande gekommen ist, offensichtlich wahrscheinlich neben diesem Trauma noch Probleme mit Drogen hat und was kriegt sie? Krebs. Da ist auch da einfach keine schöne Story.
Und was kriegt sie nicht? Eine vernünftige Beerdigung, schönen Grabstein.
Ja, schönen Dank
wenigstens
auch.
Wenigstens nochmal, Mann, da war was los. Andererseits denke ich, was diese Judy Wheeler, die Ermittlerin, also über sie gesagt hat, war, dass sie eine ganz starke Frau war und dass sie die total interessant fand. Und da gibt es auch nochmal Aufnahmen, die könnt ihr euch auch nochmal angucken, wenn es nicht gerade wieder weggeklickt wird. Ich hoffe, dass die Links noch einigermaßen halten, die ich da verlinkt habe. Aber es ist schon spannend, sich auch die Bilder nochmal anzugucken im Vergleich. Das passt schon alles.
Was mich immer wieder fassungslos macht, gerade bei solchen Fällen, was es immer für Menschen gibt, die dann wirklich auch Gewalt an Kindern ausüben können, ne? Wo du denkst so, ey.
Ja, bei mir ist es halt so, unfassbar. Ich finde mich ja, bei mir ist es halt immer diese Einschränkung Gewalt an Kindern. Ich finde Gewalt allgemein total fürchterlich.
Aber das finde ich.
Und immer diesen Mute zu kriegen dann hinterher, ja, ich bin so Wahnsinn. Es sind oft Leute, die irgendwie stärker sind und schwächere, gewalttätig angreifen, weil es leichter ist. Und hinterher sagen, ja, das weiß ich auch nicht, da war wohl viel los bei mir.
Ja.
Da bin ich wohl sehr provoziert worden. Mir sind
Sicherungen durchgebrannt.
Ja, ne? Und das nervt ganz schön, das finde ich auch. Also das ist immer wieder so ein Phänomen, ne? Zu sagen so,
wir werden die Diskussion, glaube ich, noch an anderer Stelle haben, aber ich habe neulich, und da werden wir bestimmt auch noch viel und häufig drauf kommen, wenn es um Waffenanwendung geht in den USA, weil ich immer wieder lese, ich bin ja sehr oft irgendwie auch in amerikanischen Foren und Reddit unterwegs, da wird immer dass Waffen der Great Equalizer sind, ne? Mhm. Damit ein Schwächerer jetzt plötzlich nicht mehr schwächer ist. Und das wird so als Pro-Argument für Waffenbesitz immer wieder angeführt, wo ich mir halt denke, ist nicht genau das super oft das Problem? Dass Leute, die ansonsten sich denken würden, nee, da kriege ich ja nur aufs Maul, jetzt plötzlich was in die Hand bekommen, mit dem sie sich stark fühlen können.
Ja.
Und das haben wir auch oft genug. Und da werden wir bestimmt auch noch ganz, ganz viele Fälle haben, wo man sich fragen muss, wäre das passiert, wenn derjenige nicht so leicht Zugang zu bestimmten Waffen gehabt hätte? In manchen Fällen lautet die Antwort, ja, das wäre auch so passiert. Hm. Ne, wir haben ja genügend Fälle, wo rein ohne Schusswaffen Leute angegriffen, ermordet oder sonst was werden. Aber in manchen Fällen eben nicht, ne?
Alice, vielen, vielen Dank.
Ja, danke dir.
Für diesen Wahnsinn. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ich kann jetzt schlafen.
Ach du, ist ja alles eigentlich gut geworden. Alle sind so, liegen da, wo sie hingehören. Nein, mein Gott, was sage ich jetzt zum Schluss nochmal? Aber letzten Endes ist es ja doch noch.
Das Krasse sind eigentlich die Eltern, ne?
Ja.
Dass diese Eltern ja. Also nicht nur, dass die Gewalt, die sie ausgeübt haben und alles, sondern dass sie einfach, da wird das Kind irgendwie angegriffen, mutmaßlich sagen wir jetzt mal, oder wahrscheinlicherweise verschwindet es dann und man beschließt, das ist jetzt halt so. Das ist jetzt unser Status quo.
Schwamm drüber.
Ist jetzt ein paar Mal weggerannt, sprechen wir jetzt auch nicht mehr drüber.
Ich glaube, vielleicht auch schicken wir uns noch ein paar lustige Hundebilder. Wir haben uns lustige Hundebilder geschickt. Das entspannt auch total.
Mit Poppy als Hai.
Oh, Poppy, das war das Beste. Ich habe das meiner Familie gezeigt. Die haben auch alle einen richtigen Schreck gekriegt. Poppy, als Hai.
Da schreckt man sich auch. Das ist die Hollywood-Kostüm, ihr Halloween-Kostüm. Ne?
Jochens Hund, der ist ja wohl auch so niedlich und das gab ein Foto, das erzähle ich jetzt einfach, da hat dieser Hund eine Decke um und sieht aus wie so eine kleine Babuschka, der so, hallo, ich bin die Großmutter, ich bin gar kein Pudel.
Wir sind ja jetzt im Urlaub, wir fliegen ja morgen, in 6 Stunden muss ich aufstehen.
Oh, du Armer.
Und das ist immer so räudig, wenn man sich den Wecker stellt, ne? Ihr Wecker klingelt in 5 Stunden, 12 Minuten.
Zum Kotzen ist das. Und der ist jetzt 2 Wochen alleine. Also nicht alleine. Der ist nicht alleine.
Im Garten.
Der ist erstmal, also sagen wir mal so, vom Rudel getrennt. Ne?
Aha.
Bei wem ist der denn?
Der ist eine Woche bei der Schwester von meiner Frau.
Gucken wir mal, wer vorbeikommt.
Und dann eine Woche im Hundeheim. Also in so einer Betreuung, Pension oder wie das heißt. Hunde, Hotel, Pension.
Ja.
Ja. Hm. Naja, wird schon, ne?
Besser als im blöden Flugzeugbauch.
Ja. Obwohl der ist so klein, den kann man, glaube ich, im Handgepäck mitnehmen.
Unter 8 Kilo.
Ja.
Muss er sein.
Ja.
Nimm doch noch schnell.
Okay, Jochen, liebe Freunde, dann verabschiede ich mich jetzt mal in den Urlaub.
Viel Spaß.
Vielen Dank, Alice.
Und
tschüss, Georg.
Mach dich gut.
Grüße, Tien. Und ich bin mal weg.
Viel Spaß, erhol dich gut.
Bis zum nächsten
Mal. Tschüss.
Tschüss.